Das ist heute also ein Versuch, mal einen methodischen Vortrag zu machen. Mal nicht zum Thema, was weiß ich, Afghanistan oder zum Thema Finanzkrise oder zum Thema Gesundheitsreform, sondern zum Thema Kritik. Da ist es gut, wenn die Zuhörer sich in der demokratischen Debatte auskennen. Also gut Zeitung lesen, kennen, was da für Argumente kursieren. Da ist es auch nützlich, und das werde ich jetzt heute zur Gelegenheit nehmen, wenn man sich jetzt die Argumente des Studentenstreiks anschaut. Die Studenten, wie sich's gehört, elaborieren die demokratische Argumentation praktisch vorbildlich, die man allerdings überall findet. Also, wenn bei AEG Leute entlassen werden, dann kommen Argumente, Kritiken. Wenn die Steuerzahler wegen der Finanzkrise zur Kasse gebeten werden, gibt es Kritik. Wenn die Arzneimittel teurer werden, gibt es Kritik. Und gegenwärtig vorbildlich durchgeführt, Kritik am Bildungswesen. Diese Art der Argumentation will ich mir vornehmen. Also ich will Beispiele rausnehmen aus dem Bereich der Bildung, aber wir können auch Beispiele aus dem Arbeitsleben, Gewerkschaftsforderungen und so weiter nehmen. Aber es ist in jedem Fall sind methodische Überlegungen darüber, wie da gedacht und argumentiert wird. Und ich will auch zeigen, wie schlecht es ist, wie da argumentiert wird, wie unbrauchbar. Jetzt ist die Reihenfolge diesmal eben so, erst kommt die methodische Befassung mit der Art der Kritik und nächste Woche wollen wir dann einen Vortrag machen zum Thema Bildung in der Demokratie, was sind die Bildungsinstitutionen eigentlich, wie sind sie konstruiert, was ist ihr Zweck. Damit beantworten sich dann auch Fragen, was kann man an die überhaupt für Wünsche formulieren. Aber zunächst mal Kritik überhaupt. Fangen wir mal so an. Kritik überhaupt ist in unserem Land normal. Kritisiert wird andauernd. Man braucht nicht um Erlaubnis zu fragen. Unser Land schmückt sich damit, dass bei uns Kritik erlaubt ist. Die Zeitungen, das politische Feld, alles ist voller Kritik. Das führt auf der einen Seite nicht dazu, dass die Gründe für Kritik schön langsam aussterben würden. Also die Kritik in dem Sinn gehört und beherzigt wird sie offenbar nicht. Kritik ist reichlich. Die Gründe für Kritik weniger werden nicht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt die universelle Kritik, auf die wir treffen, auch nicht zu einem endgültigen Zerwürfnis zwischen den kritisch gestimmten Menschen und dem Gemeinwesen. Sodass dann irgendwann mal die Kritiker sagen würden, jetzt kritisieren wir schon so lange und es tut sich nicht, jetzt mögen wir nicht mehr. Wir sind jetzt dagegen. Gegen Staat und Gesellschaft, gegen diese Wirtschaftsordnung und so weiter. Nein, Kritik ist massiv, Kritik ist erlaubt, Kritik wird sogar manchmal gefordert. Obama bedankt sich für Kritik, als ob nichts schöner wäre, als gesagt zu kriegen, du machst alles verkehrt. Obama läuft sogar nach China und sagt denen dort, lasst Kritik zu. Das fördert die Stabilität. Also das stärkt den Staat, das stärkt diejenigen, die kritisiert werden. Auch das gibt's. Aber zu einem Zerwürfnis, also weder zur Heilung der kritisierten Objekte der Unzufriedenheit, noch zu einem endgültigen Zerwürfnis führt das. Und das kommt nicht davon, dass Kritik geübt wird, sondern dass Kritik ziemlich verkehrt geübt wird. Dass unbeschadet dessen, dass die Übel nicht abgestellt werden, doch keine Absage rauskommt. Das kommt von einer verkehrten Art der Kritik. Das soll jetzt das Thema sein, aber jetzt fange ich erstmal noch an mit nicht der verkehrten Art, sondern mit ganz allgemein Kritik. Was ist denn das überhaupt? Erste These, Kritik, was ist das? Kritik ist, wenn einem was nicht passt. Was tut man geistig, wenn einem was nicht passt? Man vergleicht das, was man erwartet hätte. Seine Wünsche, Ansprüche mit dem, was die Welt hergibt. Im Mittel, wie es gibt, gesellschaftlich oder auch sonst was. Manche kritisieren ja auch das Wetter. Man vergleicht zwischen, was eine angenehme Erfahrung ist oder wäre, und der unangenehmen Erfahrung, die man macht. Das ist von Philosophen längst behandelt. Der Hegel hat es das praktische Gefühl genannt und es gesagt, das ist ein Urteil, das stellt sich unmittelbar ein. Da braucht man nicht studiert haben dafür, da braucht man auch nichts über die Welt wissen. Das Urteil, das ist mir unangenehm, das ist mir angenehm, kann jeder. Jeder ist in der Hinsicht insoweit fähig, Kritik zu üben. Kritik im engeren Sinn ist dann die Durchführung dieses Vergleichs. Dass man den Vergleich ausdrücklich anstellt. Was ist denn schlecht an den Mitteln, sodass sie nicht zu meinem Bedürfnis passen? Woran liegt die Unangemessenheit der Umstände gegenüber meinen Ansprüchen? In Kritik liegt insofern was. Und das ist gar nichts Verkehrtes, dass nämlich der Mensch sich als Subjekt seiner Welt auffasst, auch den Anspruch erhebt, dass es danach zuzugehen hat, danach zuzugehen hätte, wie es ihm gut tut. Im Kritisieren macht jeder sich zum Maßstab. Und das ist nichts Verkehrtes. In jedem Kritisieren macht der, der das Urteil fällt, dass ihm irgendwas nicht passt, sich zum Maßstab der Umstände. Beansprucht, dass sie ihm recht zu sein hätten. Und ich erinnere gleich dran, viele in der Vergangenheit und alte Philosophen haben gemeint, da bildet sich der Mensch vielleicht was ein. Das gehört sich nicht, dass man sich selber zum Maßstab macht. Aber da ist überhaupt nichts verkehrt dran. Das ist normal und das ist auch richtig so. Die Frage ist, ob die Leute das, die kritisieren, in einer guten Weise machen. Denn jetzt kommt der erste entscheidende Punkt. Wer kritisiert die Schule, das Arbeitsleben, die Demokratie, was weiß ich, die Außenpolitik, die medizinische Versorgung? Wer kritisiert, muss Bescheid wissen über das, was er kritisiert. Er muss sich einen Begriff davon machen, worum es bei dem geht. Und daran wird schnell gescheitert. Denn, das ist die andere Seite, der bloße Vergleich zwischen dem, was mir schmeckt und wie es ist, das bloße Urteil des praktischen Gefühls, um in dieser gelehrten Redeweise zu bleiben, das ist zu wenig. Das kann jeder, das gibt es auch laufend, dass einer sagt, schmeckt mir nicht, habe ich keinen Bock drauf, ist ätzend oder irgend sowas. Das ist noch zu wenig, denn man muss ausdrücklich machen, was da im Verhältnis zu was steht bei diesem kritischen Messen der Welt an meinen Ansprüchen. Immerhin ist eine unangenehme Erfahrung nicht unbedingt eine Kritik des Erfahrenen. Also dieses praktische Gefühl, dieses Urteil, das ist mir unangenehm, das ist mir schädlich, das kann ich nicht leiden, ist okay als Ausgangspunkt. Aber dann ist was verlangt. Ein Urteil über das, was mir da wehtut oder ärgerlich ist. Zum Beispiel, dass eine Impfung wehtut, ist nicht unbedingt eine Kritik der Impfung. Der Standpunkt dieses praktischen Gefühls muss Spaß machen. Als Mittel, mit dem man durch die Welt geht und alles beurteilt. Macht es Spaß, macht es keinen Spaß? Ja, wie schaut es aus mit der Arbeit? Die Arbeit macht keinen Spaß. Ist es eine Kritik der Arbeit? Jetzt geht es wirklich erst los. Es kommt drauf an. Wäre es eine Spaßveranstaltung, wäre das Urteil, macht keinen Spaß, ein passendes, vernichtendes Urteil über die Spaßveranstaltung. Ja, weil bei der geht es darum, dass sie Spaß macht. Also wenn ich einen Film anschaue und sage, der ist langweilig, bringt nichts. Wenn ich ein Spiel spiele und sage, das Spiel ist langweilig, da ist es in Ordnung. Aber zur Arbeit zu sagen, die macht keinen Spaß, ist unangemessen. Denn bei der Arbeit kommt es nicht darauf an, dass sie Spaß macht, sondern da kommt es aufs Ergebnis an. Arbeit ist eine zweckgerichtete Tätigkeit.
Arbeit ist eine Tätigkeit, die macht man nicht zum Spaß, sondern die macht man wegen ihres Resultats. Bei Arbeit ist es also fällig, dass man ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und Ertrag erzielt. Dass das Resultat den Aufwand rechtfertigt, das ist die Messlatte, die zur Arbeit passt. Insofern merkt man, einfach bloß weil was unangenehm ist, dass es dann schon verurteilt wäre, das ist nicht in Ordnung. Da ist die subjektive Messlatte, unangenehmes Gefühl, unzureichend. Man muss wissen, was man beurteilt. Also auch, welche Messlatte auf das passt, was man beurteilt. Das hat die Seite auch umgekehrt. Aufs Objektive. Manches mag eine negative Erfahrung sein. Es gibt sogar die allernegativste Erfahrung, den Tod. Den kann man ausgerechnet, das Allernegativste kann man nicht kritisieren. Was wirklich notwendig ist, was dem er wirklich nicht auskommt, das kann er nicht kritisieren. Also da muss man auch wissen, was man auf der anderen Seite vor sich hat. Dass der Geist sagt, ich halte den Tod im Kopf nicht aus, da werden manche religiös drüber. Glauben man an Gott und dass es hinterher weitergeht, bloß weil sie es im Kopf nicht aushalten. Das ändert, also das sind alles falsche Schlüsse aus dem, dass man an einer Stelle sich zu sich, das endlose Subjekt, sich zum Maßstab macht, wo es tatsächlich nicht hinpasst. In der Hinsicht stirbt der Mensch als wie das Vieh. Das hat schon der Thomas von Aquin gewusst. Und das ist jetzt schon 1000 Jahre her. In der Hinsicht hat man genau nichts zu melden. Man kann vielleicht den zu frühen Tod kritisieren, den unnötig verursachten Tod. Aber den Tod, den kann man nicht kritisieren. Und ähnlich ist es mit dem Wetter. Was man nicht in der Hand hat und nicht in der Hand haben kann, und solange man es nicht in der Hand haben kann, verdient keine Kritik. Bei den anderen Gegenständen, bei den gesellschaftlichen Gegenständen, schaut es anders aus. Da heißt es prüfen, also da muss man Bescheid wissen über das Objekt, ob meinetwegen der Umstand, dass Vokabellernen keinen Spaß macht, ob das von einem Fehler der Schule kommt oder davon, dass es Schule ist. Ob die Schule in unserer Gesellschaft ein Fehler ist oder Fehler macht. Ob sie eine schlechte Ausführung einer guten Sache oder eine gute Ausführung einer schlechten Sache ist. Das alles kann man bloß beurteilen, wenn man sich der Schule zuwendet und sich von seinem Gefühl der unangenehmen Erfahrung auch wieder löst. Ob, was einen stört, ein Zufall ist gegenüber dem Zweck, um den es geht, in der Schule, in der Arbeitswelt. Ob der mickrige Lohn ein Zufall ist, das nach dem Muster ist halt vergessen worden. Man braucht sich bloß zu melden und dann sagt der Chef, ach so, bist vergessen worden, ja dann gibt's mehr. Ja, wenn es ein Zufall ist, dann ist eine andere Stellung zu dem unangenehmen Erlebnis fällig, als wenn der mickrige Lohn eine Notwendigkeit der Wirtschaftsordnung ist. Im einen Fall brauche ich bloß den Chef dran erinnern, im anderen Fall muss ich sagen, die Wirtschaftsordnung ist feindlich gegen mich, dann bin ich feindlich gegen sie. Was also Kritik verlangt, ist das Studium des Objekts des Ärgernisses. Man muss wissen, worum es dort geht. Und wenn man es weiß, dann weiß man auch, was man davon zu halten hat. Ob man sagt, das ist eine schlechte Ausführung einer guten Sache, das lässt sich korrigieren, oder ob man sagt, diese Sache ist gar nicht zu korrigieren. Die muss weg. Punkt. Alles sehr primitiv. Die Kritik in unserer Gesellschaft funktioniert eigentlich ganz anders. Die funktioniert in einer eigentümlichen Weise, nämlich so, dass die Kritiker mit allen Argumenten, die sie vortragen, eigentlich nicht über die Sache reden, die sie ärgert, sondern immer über ihr Recht, an ihr herumzumeckern. Sie machen ihr Erlaubnis zum Kritisieren zum Thema und nicht das, was sie stört, um das dann entweder zu verändern, wenn es veränderbar und veränderungswürdig ist, oder wegzuschmeißen oder zu bekämpfen, wenn es nicht veränderungsfähig und würdig ist. Das geht ganz klein los. Alle Debatten, speziell die öffentlichen, laufen mit Tönen des Kalibers "Ich finde". Ich finde, das ist ungerecht, ich finde, das ist ätzend, ich finde, das und jenes langweilig. Und Dann kommt der andere und findet was anders. Und dann finden sie alle und haben einander ihre Meinungen mitgeteilt. Und dann ist fertig. Bei der Art Kritik, ich finde das scheiße. Manche sagen noch, wie um abzuwehren, inwiefern, was meinst du eigentlich? Also quasi, wenn eine Befassung mit dem Objekt verlangt werden würde, sagen dann noch gleich zuvorbeugend irgendwie, das finde ich irgendwie scheiße. Na, dann ist schon gleich vorbei die Nachfrage, wie eigentlich. So, da wird beim Kritiker das Ich betont. Ich. Nicht, was ist an der Sache verkehrt, sondern ich finde. Nach der Seite wird ein Anspruch geltend gemacht. Ja, auch ich bin einer, der finden darf. Auch ich bin einer, der sich zum Maßstab der Dinge machen darf. Auch ich bin einer, der sich ein Urteil über die Welt herausnehmen darf. Eine Hälfte, die andere Hälfte. Gerade jeder, der so ich betont, sagt nach der anderen Seite, aber es bin auch bloß ich. Es ist bloß meine Meinung. Insofern, ich bestehe gar nicht auf der Geltung meiner Einwände. Ich bestehe bloß darauf, dass auch ich einer bin, der Einwände formulieren darf. Es ist klar, dass dieses Ich finde praktisch zum großen allgemeinen Gesellschaftsspiel wird. Und außer der Betonung, dass man auch wer ist, der so seine Maßstäbe hat und der auch nicht alles schluckt, was ihm so vorgesetzt wird, außer einer gewissen Eitelkeit des Subjekts wird dabei gar nichts befriedigt. Und schon gleich wird das nicht abgestellt, was man störend fand. Das wird auch nicht abgestellt. Jeder, der in irgendeiner Weise an die Wirksamkeit seiner Kritik denkt, jeder, dem daran gelegen ist, dass auch irgendeine Konsequenz folgt, ist genötigt, und tut es auch, Argumente für sein Missfallen zu suchen und vorzutragen. Ein bisschen missionieren muss jeder, der eine Kritik hat und will, dass die allgemein akzeptiert wird und zu was führt. Das ist gar nicht zu vermeiden. Gründe wollen geliefert sein, aber wie schauen sie aus, die Gründe, die geliefert werden? Jetzt steige ich mal ein in diese demokratische Diskussionskultur, wie Kritik läuft und vorgetragen wird. Ich fange mit dem allgemeinsten und primitivsten Argument an und man kommt dazu, dass quasi jedes spätere eine Art Verbesserung davon ist. Das allererste ist mal, das ist auch ein ganzer Kult geworden, das erste ist mal, man stellt sich als Betroffener vor. Ja, wir sind vom G8 betroffen. Die Opel-Arbeiter sind von Entlassungen betroffen. Was sagen die Leute da eigentlich? Ja, es gibt Nachteile, die ich auszuhalten kriege. Es passiert was, was ich nicht mag. Die Fluganwohner sind vom Nachtfluglärm betroffen. Und dann treffen sie sich oder treten in die Öffentlichkeit und sagen, wir sind die Betroffenen vom Nachtfluglärm. Ganz eigentümlich. Mehr als mir wird übel mitgespielt oder mir wird es nicht leicht gemacht. Mehr als das sagen sie gar nicht. Sie haben Unangenehmes auszuhalten. Und damit treten sie an die Öffentlichkeit, als ob es selbstverständlich wäre, dass dann die Antwort kommt, na, das soll auf keinen Fall sein. In einer Gesellschaft, wo dauernd irgendwem auf die Füße getreten wird, wo dauernd irgendwelche den Kürzern ziehen, treten welche, die den Kürzern ziehen, auf und sagen, ich ziehe den Kürzern. Und tun so wie, das müsste für den Rest der Welt ein Argument sein, dass der Rest der Welt sich in die Reihen versetzt und sagt, ja, die haben es wirklich nicht leicht und dann ist man dafür, dass es mit denen besser geht. Schon allein sich als Betroffener vorstellen, ist ein Dementi dessen, dass man glaubt, dass der Schaden, der einem passiert, einen Grund hat. Man meint, wenn man bloß den Schaden benennt, dann wäre schon Grund genug für die Abstellung. Also dann wäre schon Grund genug gesagt dafür, dass der Schaden abgestellt wird. Es gibt eine interessante Dialektik von dem Zeug. Wenn Betroffene sich als Betroffene melden und ihr Betroffenheit ausdrücken, dann sagen die anderen Leute nicht, so ein Quatsch, hau doch ab, wir haben unsere eigenen Sorgen oder irgend so was. Sondern heißt, lass die Betroffenen reden. Die Betroffenen, gerade weil sie betroffen sind, haben ein Recht zu klagen. Es ist die eine Seite der Anerkennung, die man sofort erfährt, wenn man sich als Betroffener aufbaut. Die andere Hälfte ist dann ein bisschen der Preis von der Anerkennung. Nämlich, die Welt sagt, also die, die nicht betroffen sind, sagen, naja, es sind halt die Betroffenen. Vom Fluglärm sagen wir mal, naja, die Betroffenen, von denen kann man natürlich nicht erwarten, dass sie den Standpunkt der Allgemeinheit, die natürlich auch die Rentabilität der Flughäfen im Auge behalten muss, und dass die Post schnell ankommt, damit die Flieger müssen nachts fliegen, damit am nächsten Tag die Post irgendwo ist und was weiß ich alles. Die Betroffenen kriegen ja Anerkennung, ja, als Betroffene dürft ihr reden, und dann kriegen sie zurück, aber jetzt habt ihr auch bloß als Betroffene geredet. Ihr habt bloß eure negative Betroffenheit mitgeteilt, dass es ganz andere Gesichtspunkte gibt, die auch noch gelten, kann man von euch natürlich nicht erwarten, dass ihr die einrechnet. Aber deswegen dürft ihr auch nicht erwarten, dass eure Klage gleich gilt. Ein wunderbar höflicher Verkehr, ja, Hut ab vor den Betroffenen, aber als Betroffene haben sie natürlich auch kein objektives Urteil. Die Anerkennung und die Zurückweisung ist in Betroffenheit eingebaut, ein und dasselbe. Das Ganze übrigens hat auch die Seite, dass jede dieser Techniken, mit der Kritiker nicht die Sache kritisieren, an der sie sich stören, sondern ihr Recht begründen, warum sie klagen dürfen. Das hat das an sich, dass jedes dieser Argumente immer in der allgemeinen Diskussionskultur zu einer Zulassungsbedingung wird. Heutzutage ist es schon so, es werden politische Veranstaltungen gemacht, sagen wir, Opel entlässt. Naja, dann tanzen die Betroffenen auf. Und dann sagen sie, ja, wenn sie jetzt entlassen werden, dann wissen sie nicht mehr, wie sie ihre Hausraten abzahlen sollen, und der andere weiß nicht, wie er sein Kind durch die Ausbildung bringen soll, wenn das Geld fehlt. Und der dritte weiß nicht, was er mit sich selber anfangen soll und so weiter. Kommen die Betroffenen und sagen ihr Elend. Und wenn dann einer sagt, ich will einmal was sagen zu der Kalkulation, die GM macht, wenn es Opel reduziert, dann sagt die Diskussionsleitung, bist denn du ein Betroffener? Dann wird auf einmal dieses Ich bin ein Betroffener zum Rechtsausweis, dass man klagen darf. Und wer nicht selber betroffen ist, der soll auch nicht meckern. Jetzt sage ich, Kritik verlangt gerade, dass man von der Betroffenheit wegkommt und die schlechten Urteile über die Sache, an der man sich stört, auf eine höhere Ebene hebt, verobjektiviert, dass man was über die Sache verlauten lässt. In unserer Diskussionskultur ist genau umgekehrt. Wenn einer über die Sache reden will, anstatt über seine Betroffenheit, kriegt er gesagt, nein, hier haben die Betroffenen das Vorrecht zu reden. Und dann gibt es meistens noch den Zusatz, und politische Statements wollen wir nicht. Richtig mitten in politischen Versammlungen von Linken kannst du das erleben, dass die Betroffenen reden sollen und jemand, der die Betroffenheit erklären will, der weg will von arme Schweine zu von was sind sie denn betroffen? Der kriegt gesagt, na du bist kein Betroffener. Jedenfalls redest du nicht wie ein Betroffener. Dann ist deine Wortmeldung auch nicht ernst zu nehmen, kein Beitrag zu unserer Art der Unterhaltung. Das war die Betroffenheit. Jetzt gibt's eine Weiterung. Die ist noch ganz nah dran an der Betroffenheit. Dass man nämlich nicht so sehr betont, ich bin betroffen, sondern ich als Student, als Milchbauer, als Steuerzahler, als Arzt bin betroffen. Wir Apotheker kriegen den Preisverfall der Medikamente zu spüren. Schau, wie leicht das doch geht. Wir Milchbauern kriegen nur noch 23 Cent für den Liter Milch. Wir Studenten stecken in einem Prüfungsstress, da kann man überhaupt nicht mehr Atem holen. Nach der einen Seite hin ist es das Betroffenheitsargument. Jemand klagt sein Leid. Nach der anderen Seite ist es jetzt eine kleine Verstärkung. Er geht ein bisschen weg von dem, es bin bloß ich. Es soll was Gültigeres sein. Wieder, denk an den Punkt. Eigentlich wird der Gedanke verstärkt, ich darf meine Stimme erheben. Ich darf klagen. Warum? Nicht mehr, weil es ich bin, sondern weil es ich als Student bin, als Mitglied eines anerkannten Standes, als Mitglied dieser Gesellschaft, der eine Rolle spielt, die doch vorgesehen ist, die doch einen Beitrag leistet, Wir als Ärzte, wir als Steuerzahler, wir finanzieren doch den ganzen Staat, als die dürfen wir doch meckern. Wir als Ärzte, die doch so eine wichtige Rolle spielen, wir dürfen doch über das geringe Einkommen oder über die Bürokratie beim Abrechnen klagen oder was auch immer. Da wird schon ausdrücklicher gemacht, was in dem Betroffenheitsgedanken so ganz versteckt drinsteckt, nämlich uns kann man doch nicht übel mitspielen hier. Wir sind doch ein wichtiger Stand. Wir kann doch hier dazu. Unser Schaden kann doch nicht im Programm dieses Gemeinwesens drin liegen, beschlossen sein. Das kann doch nicht dazugehören. Man beklagt sich praktisch, wir als Ärzte oder auch wir als Studenten, man beklagt sich, als ob die andere Seite, sagen wir mal die Regierung, die Ministerialbürokratie, die die Unis regelt, als ob die einen Vertragsbruch gemacht hätte mit der Studentenschaft. Als ob die andere Seite der Studentenschaft zu was verpflichtet wäre und das hätte sie jetzt verraten. Ihr müsst sehen, es wird klar gekürt und es wird klar gekürt mit dem Versuch zu sagen, ich darf mich doch beklagen als Student, Steuerzahler, Milchbauer. Als einer, der hier gefragt ist, habe ich doch ein Recht, mich zu melden. Und als einem solchen kann man doch nicht übel mitspielen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Immer aus dem Gedanken raus, jemand klagt und weiß, dass er bloß selber klagt und dass er aber andere braucht, die ihm Recht geben. Am liebsten natürlich die Obrigkeit. Dass er also seine Klage verallgemeinern will. Ja, nochmal, das ist weit, weit weg davon, dass man über das Objekt, über das man klagt, redet und sagt, warum das nichts taugt. Man ist ganz woanders. Man ist beim Begründen des Rechts, warum man meckern darf. Und so sehr noch, und die ganzen Betroffenen, die sich als Betroffene melden, merken immer noch, erstens, dass sie im Verdacht stehen, dann doch bloß für ihr Interesse eintreten zu wollen. Ist auch ein lustiger Punkt. Ja, wir wissen schon, die Betroffenen, die wollen es halt leichter haben. Man kennt es, die Studenten klagen über Prüfungsstress und ist übrigens jetzt vollkommen ausgestorben, weil es war ewig lang gültig, das Argument. Die Obrigkeit sagt, ihr seid bloß faul. Ihr wollt bloß ins Freibad. Es gab einfach die Zurückweisung, kennen wir schon, das ist halt euer Interesse. Aber das ist das Argument, das ist euer Interesse, ist dann das Argument, naja, und als solches gilt es nichts. Kritiker in unserer Gesellschaft wollen weg davon, dass sie im Ruch stehen, sie würden bloß ihr Interesse vertreten. Der erste Fortschritt war ja schon, ich will nicht was für mich, sondern ich klage was ein, was mein ganzer Stand braucht. Der nächste Schritt ist, man klagt darüber, dass die Verantwortlichen nicht einfach mir oder meinem Stand einen Schaden zufügen, sondern man macht die Unterstellung ausdrücklich, die in dem Gedanken steckt, das kann man uns doch nicht antun. Man sagt, sie verstoßen dabei gegen Regeln, Prinzipien, manchmal sogar Gesetze, die doch unter uns gelten. Kritik fühlt sich umso stärker, je mehr sie dem Gegner, der einem gerade Ärger bereitet, je mehr sie dem sagen kann, du steckst doch in dem Selbstwiderspruch. Es ist eine richtige Entschlossenheit, einen Gegensatz zum Kritisierten nicht aufkommen lassen zu wollen. Das ist ja irre Gedanke. Der Ausgangspunkt ist doch, dass man den Gegensatz verspürt. Der Ausgangspunkt ist, mir stinkt hier was. Mir passiert hier was, mir wird was angetan, das tut mir nicht gut. Jetzt geht man nicht der Sache auf den Grund und findet raus, warum einem das angetan wird. Sondern man geht vorwärts und begründet, warum die andere Seite, die es einem antut, das doch unmöglich wollen kann. Und landet bei, die verletzen Prinzipien, Maßstäbe, die doch unter uns ausgemacht sind und gelten. Sodass die andere Seite, die mir was antut, in einem Selbstwiderspruch steckt. Was meine ich damit? Was ich damit meine, ist, sind so Kritiken der Art, das zitiere ich mal aus dem Kopf, die Bundesregierung sagt, bei uns herrsche Chancengleichheit im Bildungswesen. Dabei kann davon keine Rede sein. Das Grundgesetz verspricht jedem die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Dabei werden Kinder nach der 4. Klasse in die Grundschule, in die Restschule, Grundschule aussortiert und nur die Besseren kommen weiter. Man konstruiert den Widerspruch zwischen dem Grundgesetz und der Schule, zwischen der Chancengleichheit und der Schulwirklichkeit, zwischen, andere sagen, Lohngerechtigkeit, zwischen gerechten Lohn und Lohnwirklichkeit wird ein Widerspruch konstruiert. Es hat jetzt eine Reihe von Seiten. Die erste Seite, aber da muss ich auch sagen, bei der bleibt es überhaupt nicht. Der erste Schritt wäre, Kritik, die so verläuft, ist Heuchelei. Der Ausgangspunkt war schon das eigene Interesse. Aber jetzt macht man sich stark, zwar wegen des eigenen Interesses, aber nicht mehr fürs eigene Interesse. Jetzt macht man sich stark für die Verwirklichung unserer Verfassung, die Rettung der Demokratie. Ja, der Studentenstreik hat auch das Argument, die Argumentation, für eine wahre Demokratie ist eine freie, allgemein zugängliche Bildung unerlässlich. So, jetzt sind Sie die Verteidiger der Demokratie, wenn Sie gegen Studiengebühren und für ein bisschen mehr Luft beim Studieren eintreten. Man verleugnet richtiggehend den Ausgangspunkt, dass es das Interesse war und ist. Man möchte ein bisschen sagen, was ist denn eigentlich schlimm dran? Nein, es kürzt sich bei uns nicht. Es ist Heuchelei. Jeder versteckt sich hinter einem Gemeinwohlauftrag, wenn er irgendwas für sich rausholen will. Jeder Milchbauer, der einen höheren Milchpreis haben will, sagt, und die Menschen wollen doch gesunde Milch und wir wollen sie gerne mit gesunder Milch versorgen. Das können wir aber nicht zu 23 Cent. Und die Ärzte, wenn sie dafür eintreten, dass sie noch mehr verdienen, als sie jetzt verdienen, sagen, jeder will doch eine hochqualitative Gesundheitsversorgung, das brauchen wir doch, das ist eine humane Geschichte in unserer Gesellschaft und deswegen müssen wir mehr verdienen. Jeder versteckt sich mit seinem Anliegen hinter irgendeiner Gemeinwohlfassung, wird zum Verteidiger des Gemeinwohls bloß wegen seinem Interesse. Das ist Heuchelei, das ist die eine Tonart. Die andere Tonart dürfen wir nicht unterschlagen. Die andere ist, anfangt hat er mit seinem Interesse, landen tut er beim Gemeinwohl. Am Schluss werden Sie Verteidiger der Demokratie, Verteidiger der Lohngerechtigkeit, Verteidiger des Standards Deutschland und was auch immer. Ist doch auch eine komische Geschichte. Los geht's mit dem Zerwürfnis. Mir passt was nicht. Und schon beim dritten Schritt landet die Kritik bei einem Treuegelöbnis gegenüber der Ordnung, an der man sich gerade irgendwie gestört hat. Ganz schnell anfangen tut's mit einem Zerwürfnis eben, einer Unzufriedenheit. Ganz schnell ist es, ich bin dafür, für die Prinzipien, die hier herrschen. Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, Chancengleichheit und so weiter. Ich bin für die Ordnung und bin vollkommen davon überzeugt, dass das, was mir hier nicht schmeckt, unmöglich eine Konsequenz dieser Ordnung sein kann. Und das übrigens nicht durch Erprüfen dessen, womit man es zu tun hat, sondern alles aus dem Impuls raus, für sich als einen zu werben, der doch Gehör verdient. Jetzt gehen wir mal ein paar Argumente durch von dieser Art, damit wir mal ein Bild kriegen, was ich da meine. Mal schauen, wo wir sind. Solche Kritik, also das wäre jetzt, ja, von den Beispielen oder von den Fallfällen wäre das der erste. Solche Kritik produziert lauter negative Urteile. Negative Urteile, das heißt nicht, undis und so weiter. Was gemeint ist, ist, wenn man kritisiert und demjenigen, den man kritisiert, sagen wir den Bildungsministern oder dem Unternehmenschef oder irgend so wem, der einem was halt zu melden hat, wenn man so jemanden kritisiert und dem vorwirft, er verletze die Maßstäbe, die doch hier gelten, denen ich verpflichtet bin und mich verpflichte, denen aber auch der andere verpflichtet sein sollte. Wer so redet, der kommt zu lauter eben Auskünften der Verletzung, der Missachtung, der Übertretung. Und deswegen gibt es dann lauter negative Urteile. Der Art, das ist undemokratisch, das ist ungerecht, das ist unsozial. Rein theoretisch sind solche Urteile unbefriedigend. Das müsste einmal mal auffallen. Rein theoretisch ist es unbefriedigend zu hören, das ist undemokratisch. Weil man möchte eigentlich sagen, ja, was ist das denn dann, wenn es nicht demokratisch ist? Wenn das, was die Regierung treibt, nehmen wir es mal an, undemokratisch ist. Also man stellt fest, dass die Messlatte, dass die Ansprüche der Demokratie nicht befolgt worden sind. Na, dann ist man doch klar dabei zu sagen, was ist denn dann befolgt worden? Worum ist denn dann gegangen? Wenn man sagt, das hier ist unsozial. Gut, also sozial war es nicht. Was war es denn? Ein negatives Urteil ist keine Auskunft über eine Sache. Ein negatives Urteil ist eine Auskunft bloß über die Messlatte, die der anlegt, der gerade meckert. Und wenn man ein bisschen mehr noch einsteigt in diese negativen Urteile, dann muss man das sagen, das kann auch gar nicht stimmen. Wenn man die Frage beantworten will, warum sind Menschen in dieser Gesellschaft arm, dann ist das Argument, weil die soziale Gerechtigkeit verletzt worden ist, weil der soziale Ausgleich versäumt worden ist. Nie richtig. Denn wenn ich den Gedanken mal nehme, soziale Gerechtigkeit, dann ist ja das schon, der Tod, eine Rücksicht auf die, die, wenn keine extra Rücksicht geübt wird, immer den Kürzeren ziehen. Das steckt ja schon in der Erkenntnis, weil die soziale Gerechtigkeit verletzt worden ist oder weil der Ausgleich unterlassen worden ist. Wenn der Ausgleich unterlassen worden ist, dann heißt es, weil welche, die sowieso von selber immer bloß eines Ausgleichs bedürfen, den nicht gekriegt haben. Wenn man also beantworten will, warum sind die Leute arm, dann liegt die Armut offenbar vorm Ausgleich. Wenn der Ausgleich nicht stattgefunden hat, dann hat vorher die Produktion der Armut stattgefunden. Wenn ich also beantworten will, warum sind Leute arm, dann muss ich mich mit der Produktion der Armut befassen und nicht mit der Abwesenheit der Kompensation für die Armut. Es ist also auch wirklich nicht richtig zu sagen, die Leute sind arm, weil der soziale Ausgleich unterlassen worden ist. Weil man da ja sagt, die Leute sind arm, weil die Überwindung der Armut oder weil der Ausgleich für die Armut nicht passiert ist. Und wenn ich den Satz so formuliere, hört jeder noch raus, da ist die Armut erstmal schon da. Um ein zweites Beispiel zu geben, es stimmt eben nicht, auch nochmal zum Schülerprotest und Schüler- und Studentenprotest mit dem Thema Chancengleichheit, es stimmt eben nicht, dass Schüler und Studenten, Auszubildende auf allen Ebenen auf der Strecke bleiben, weil die Chancengleichheit nicht verwirklicht ist. Es ist wichtig, das zu sehen. Chancengleichheit heißt, und das sagen einem die Vertreter der Chancengleichheit ganz ausdrücklich, Chancengleichheit heißt nicht Ergebnisgleichheit. Wenn es Chancengleichheit braucht, dann reden wir schon von einer Situation der Konkurrenz. Und zur Konkurrenz gehört, dass es Sieger und Verlierer gibt. Chancengleichheit wird auch nur gefordert in Situationen der Konkurrenz. Chancengleichheit ist überhaupt nichts anderes als das Ideal der fairen Konkurrenz. Nämlich, wenn schon alle gegeneinander antreten, dann doch wenigstens mit gleichen Startbedingungen. Wenn ich also beantworten will, warum Leute im Schulsystem scheitern, dann kann nie die fehlende Chancengleichheit der Grund sein. Weil die Chancengleichheit selber ein Kompensationsideal ist, das zur Konkurrenz dazugehört. Wenn ich die Antwort auf, warum scheitern Menschen im Schulsystem, heißt, weil es überhaupt um eine Konkurrenz geht dort. Und zur Konkurrenz müssen Verlierer kommen, sonst kann es ja auch keine Sieger geben. Also das ist wichtig, diese negativen Urteile, die Urteile, da fehlt etwas Gutes. Das ist auch theoretisch nie eine richtige Antwort für den Grund der Übel. Also der erste Ding ist, oder sagen wir, wenn wir es nehmen, bei diesem Vorwurf, die Regierenden oder die Mächtigen würden ihre eigenen Maßstäbe verletzen. Wenn wir das als die große Überschrift zu dem Abschnitt nehmen, dann haben wir jetzt mehrere Schritte. Der erste war, wer so redet, heuchelt so ein bisschen. Und wer sich ehrlich ist, muss auch merken, dass er heuchelt. Zweitens, er hat theoretisch in jedem Fall Unrecht, denn ein negatives Urteil ist nun mal keine Erklärung. Drittens, er behauptet einen Verstoß gegen die Gesetze und Prinzipien unseres Gemeinwesens, der so überhaupt nicht vorliegt. Da muss man schon die Prinzipien und Gesetze idealisieren, eigentlich idealisch missverstehen, damit man sie gegen die Realität dieser Gesellschaft in Stellung bringen kann. So wie sie wirklich gemeint sind und wie sie wirklich gelten, oder gegen die Regeln, wie sie wirklich gemeint sind und wirklich gelten, liegen gar keine Verstöße vor. Und auch da muss man wieder sagen, die meisten Protestierenden wissen das sogar irgendwie. Denn wenn sie Demonstrationszüge formulieren, und rufen wir fordern, dann ist ihnen eines klar. So einfach zu einem Richter gehen und sagen, da wird gegen ein Gesetz verstoßen, bitte unterbinde das, können sie dann doch nicht. Und wie gesagt, das wissen sie ja auch, wenn sie demonstrieren. So in dem Sinn ein Verstoß gegen die Gesetze, gegen das Grundgesetz, liegt dann doch nicht vor. Nochmal anders in dem Punkt, da will ich ein bisschen reinsteigen, dauert eine Weile, aber lohnt sich vielleicht. Wenn man den Artikel 2 des Grundgesetzes hernimmt, immerhin eine sehr fundamentale Geschichte, und den in Konflikt bringt mit dem dreigliedrigen Schulsystem. Also das dreigliedrige Schulsystem scheidet halt die Kinder nach der 4. Klasse und nach der 6. wohl, oder liege ich da jetzt ganz verkehrt mit der Mittelschule, oder ist das die 5. Dreigliedrig heißt halt Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. So. Und die Kinder werden da sortiert und dann ist schon klar, natürlich fallen da auch immer wieder welche raus aus dem Gymnasium, müssen wieder zurück in die drunteren. Manche steigen auch von der drunteren auf, sind aber nicht so arg viele. Jedenfalls das dreigliedrige Schulsystem, da stimmt ja schon was. Dass mit der Schwelle nach 4 Jahren so eine Vorentscheidung über den weiteren Bildungs- und deswegen dann auch Berufsweg gefällt wird. Das ist ja nicht zu leugnen. Nur, jetzt sagen die Autoren von so einem Artikel in der Streikzeitung, die im Sommer erschienen ist in Bayern, sagen also, dass nach der 4. Klasse Grundschule nach Schularten aufgeteilt wird, ist eine bildungspolitische und das Grundgesetz missachtende Ungerechtigkeit. Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Da möchte man wirklich sagen, Leute, die so reden, ja, denen möchte man sagen, lest mal den Artikel genau. Was steht denn da? Da steht doch nicht, mit der Rede freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, da steht doch nicht, diese Gesellschaft verpflichtet sich, dass allen ihren Mitgliedern alle ihre Zwecke gelingen. Das steht doch da nicht. Freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt erstmal, und es ist eine negative Bestimmung hier, das heißt, der Staat darf was nicht. Er darf jemanden nicht daran hindern, dass er mit seinen Mitteln in der Konkurrenz so weit kommt, wie er kann. Keinem darf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit verboten werden. Das ist, um es nochmal deutlich zu machen, das ist die Definition von Konkurrenz, die rechtliche. Der Staat legt sich die Pflicht auf, die Bürger mit ihren Pfunden wuchern zu lassen. Und jeder soll schauen, wie weit er kommt. Und das ist die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und wenn einer nicht weit kommt, wegen der Konkurrenzbedingungen, weil andere besser sind und so weiter, dann hat der Paragraph nicht die Bedeutung, dann korrigieren wir das. Sondern dann war die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit halt mit 8 Jahren Volksschule erledigt. Dann besteht die da drin. Er hat sich in der Konkurrenz bewähren dürfen und sehen dürfen, wie weit er kommt. Der Staat, das ist nur die Pflicht, die er sich auferlegt. Der Staat darf nicht irgendwen daran hindern, mit seinen Konkurrenzmitteln seinen Erfolg zu suchen. Eine andere Bedeutung hat freie Entfaltung der Persönlichkeit, eine andere rechtliche, wirkliche Bedeutung hat freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht. Wer sich was anders reinliest, liest sich sowas rein wie, quasi dieses Gemeinwesen hätte die Pflicht, den Menschen, den Erfolg bei der Verfolgung ihrer Zwecke zu garantieren. Dann wäre die freie Entfaltung der Persönlichkeit aber auch schon immer beschädigt, wenn ein Mensch in einer zu kleinen Wohnung leben muss. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist beschädigt, wenn einer seinen Arbeitsplatz verliert. Halt, wenn irgendwem irgendwas daneben geht und er nicht kriegt, was er will, ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit beschädigt. So ein Schlaraffenland verspricht diese Gesellschaft ihren Bürgern nicht. Und dann ist es auch verkehrt, sowas in solche Gesetze reinzulesen, bloß damit man sie in Stellung bringen kann gegen die Verfassungswirklichkeit. Du hast gerade den Kopf geschüttelt.
Ja, ich fand etwas den Artikel 2 sozusagen als Voraussetzung der bedingungslosen Konkurrenz darzustellen. Also Artikel 2 stellt immer, wie die meisten anderen Grundrechte, zunächst einmal ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Und insofern ist das einfach rechtsdogmatisch halt wichtig. Der Artikel 2 sagt auch überhaupt nichts über die, erstmal nicht über die Beziehung von Privatpersonen untereinander aus. Also,
naja,
das ist auch nicht nie die Intention gewesen.
Also, wollen wir mal ein bisschen rechtsdogmatisch noch ein paar Sätze reden? Da steht, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Bitte? Also, der Einwand war, wenn ich hier sage, der Grundgesetz Artikel 2 wäre die Definition von Freiheit und damit von Konkurrenz, sagt er, das stimmt so nicht. Der Grundgesetz Artikel 2 ist zunächst bloß als Abwehrrecht gegen die staatliche Obrigkeit gemeint. Der Staat darf einen nicht behindern. Und, das hat er weiter gesagt, und da wäre überhaupt noch nicht über das Verhältnis der Bürger untereinander geredet.
Das ist etwas, was dazu kommt. Das ist erst seit 1953. Also man kann sagen, dass das heute, dann müsste man sich den einzelnen Fall anschauen. Aber das wäre jetzt der klassische Fall von zu sagen, da schmeckt mir irgendwas nicht und nicht zu sehen, dass eben die unmittelbare Wirkung von solchen, egal welches Grundrecht man nimmt. Aber erstmal ist das, muss man zumindest erstmal anerkennen, dass das eben ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat ist und das ist die vorrangige Bedeutung. Alles andere, was man da noch weiter reinlesen könnte, das kam eben erst hinzu.
Aber das braucht uns ja nicht zu stören. Wir können uns ja ruhig auf die Paragraphen berufen, die es gibt. Dass das erst 1953 beschlossen worden ist und jetzt schon 1853, ändert ja nichts an der Sache.
Naja, aber es ist zumindest was anderes, als wenn man es so darstellt, als wäre mit dem Artikel sozusagen die Intention des Artikels sei die Gewährleistung der freien Konkurrenz in der Marktwirtschaft im Sinne. Das ist ein Unterschied, würde ich sagen.
Doch, ich meine, das steckt sogar in dem Gedanken, den du sagst, drin. Du sagst, es ist ein Abwehrrecht gegen den Staat. Was heißt es? Das heißt, die Betätigung der freien Person im Verhältnis zu anderen freien Personen und im Verhältnis zur Obrigkeit darf nicht verhindert werden durch den Staat. Und, siehst du, und nach der Seite, es ist die Definition von Freiheit. Und Freiheit ist wichtig zu sehen. Da denkt jeder, Freiheit ist, wenn ich selbst bestimmen kann. Ja? Aber Freiheit ist die Definition des Verhältnisses von Menschen zueinander und Menschen zur Obrigkeit. Freiheit ist nicht quasi, wenn ich in den Wald gehe und mit mir allein bin und mache, was ich will. Freiheit ist die Erlaubnis, du kannst machen, was du willst, im Verhältnis zu deinen Nächsten, in Gesellschaft kannst du machen, was du willst. Und es hat immer und logischerweise die andere Seite. Natürlich nur so weit, wie deine Rechte reichen. Und dann hast du nichts mehr zu melden, wenn die Rechte der anderen beginnen. Da wird schon ein Gegensatz der Individuen vorweggenommen. Da wird schon davon ausgegangen, dass wenn einer sich frei betätigt, dann tendiert es dazu, dass er dem anderen was antut. Deswegen kriegt er gesagt, du darfst dich frei betätigen, aber dann nicht mehr, wenn die Rechte des anderen beginnen. Da merkt man schon, ja, ich lese da nochmal vor. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Können wir mal den Rest weglassen, das ist jetzt dann gleich und nichts gegen den Staat macht. Ne? Aber lassen wir das da hingestellt sein. Ich wollte bloß auf eins hindeuten und das reicht mir an der Stelle auch. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Artikel ausdeuten. Der Artikel sagt, im Rahmen der Gesetze darf jeder tun und lassen, was er will, solange er nicht gegen ein Gesetz verstößt. Das ist der Artikel. Und der hat nichts zu tun mit dem Versprechen, dass die Bildungsbiografien alle erfolgreich sein sollen. Hat er einfach nichts zu tun damit. Man kann sich auf den Scheiß nicht berufen, wenn man sagt, ich bin dagegen, dass Kindern nach 4 Jahren schon gesagt wird, ihr gehört zu den Dummen, bleibt bei der Handarbeit. Man kann sich auf den nicht berufen, das ist die Lektion, auf die es mir ankommt. Jetzt wird sich auf ihn berufen, dann kann man das nur haben, indem man was reinliest, was gar nicht drinsteht. Man idealisiert das Recht. Man bildet sich einen schöneren Inhalt ein, als wirklich drinsteht. Die eine Hälfte, und die andere Hälfte darf man dann einmal kleinreden. Die andere Hälfte ist, und man unterschreibt damit das Recht. Einerseits unterschreibt man bloß seine eigene idealisierte Einbildung davon. Andererseits, es ist dann doch ein Bekenntnis zum Grundgesetz. Es ist ja ein Beitrag zu der Frage, warum der Studentenprotest so eine erstaunlich gute Presse hat. Da hört einfach die Öffentlichkeit bis hin zur rechten Zeitung Frankfurter Allgemeine, da hören einfach alle raus, das sind keine Revoluzer. Die bekennen sich zu ihrer gesellschaftlichen Pflicht, die bekennen sich zur Rolle des Studenten, die bekennen sich auch dazu, dass sie zukünftige Verantwortungsträger sein sollen und sein werden. Und das hören die raus und das wird ihnen honoriert. Nochmal zu dem Gedanken von Grad. Man bekennt sich zwar bloß zu einer idealisierten Fassung unserer Ordnung, aber über die idealisierte Fassung bekennt man sich zu unserer Ordnung. Und wenn man dann zum Beispiel Chancengleichheit ruft, dann hat man eben ein Ideal gerechter Konkurrenz hochgehalten. In der Unterstellung steckt die Konkurrenz. Wenn man, noch ein anderes Beispiel, wenn man für Gerechtigkeit auf Gerechtigkeit klagt, also die Regierenden dessen bezichtigt, sie waren ungerecht und Gerechtigkeit will, machen wir den Test noch, was verlangt man da eigentlich? Was verlangt einer, der Gerechtigkeit fordert? Ja, es klingt so, Bildungsgerechtigkeit ist auch in den Streikzeitungen immer ein Stichwort. Gerechtigkeit, was ist es? Eine merkwürdige Geschichte. Erstmal muss was auffallen. Gerechtigkeit fordert einer nur von einem, der Macht über ihn hat. Gleichgestellte Menschen, Gleichgestellte untereinander sagen nie, sei gerecht zu mir. Jemand, der mir nichts zu sagen hat, der braucht auch nicht gerecht zu mir sein. Nur welche, die über mich bestimmen, von denen wünsche ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist die Tugend der Könige. Ja, und schon viel älter als die Demokratie. Aber was verlangt man denn eigentlich dann von der Obrigkeit, wenn man sagt, sei gerecht? Verlangt man eigentlich überhaupt was? Ja, irgendwas verlangt man. Aber was? Im Grunde verlangt man von ihr bloß, halte dich an deine eigenen Maßstäbe. Denn welche Maßstäbe gerade in Anschlag gebracht werden, das ist ja mit der allgemeinen Formel Gerechtigkeit wieder gar nicht ausgemacht. Ihr wisst es, in der bürgerlichen Gesellschaft, da gibt es auf jeden Fall mindestens schon mal zwei ganz große Gerechtigkeitsbegriffe oder zwei Formen für Gerechtigkeit. Die eine ist die Leistungsgerechtigkeit, für die steht die FDP. Und die andere ist die soziale, ausgleichende Gerechtigkeit. Man kann immer sagen, sei gerecht zur Regierung, tu was für die Armen und man kriegt zurück, die leisten ja auch nichts. Wir sind gerade leistungsgerecht. Umgekehrt, umgekehrt. Man kann auch sagen, tu was für die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, dann steht es im Widerspruch dazu, dass dem, der mehr leistet, auch mehr zustimmt. Da merkt man, wenn man dann Gerechtigkeit fordert, dann fordert man eigentlich bloß die Regierenden auf, dass sie erstens die Maßstäbe ausdrücklich machen, mit denen sie über die Menschen entscheiden. Und zweitens fordert man sie auf, dass sie in gleichgelagerten Fällen, gar nicht überhaupt, sondern nur in gleichgelagerten Fällen gleich entscheiden sollen. Gut, kürzen wir mal den Rest ein bisschen ab. Auch wenn nicht gleich die höchsten Werte im Spiel sind, wie die Demokratie braucht kostenloses Studium, sonst ist die Demokratie unmöglich. Ja, man merkt auch, da wird sehr hoch gegriffen. Und auch da fragt man sich manchmal, glauben die das eigentlich, wenn sie das sagen? Naja, das ist immer so ein Ding. Sie wissen halt, dass es gut ist, das zu glauben. Aber auch wenn nicht so ganz hohe Prinzipien im Spiel sind, ein Stückchen weiter und weit niedriger gehängt, ist es ideal, dass, Vorsicht, auch ein bisschen niedriger gehängt, ist es ideal, dass einem doch niemand übel mitspielen kann, dass das doch nicht im Programm drin sein kann. Und dass es also ein Selbstwiderspruch sein muss, wenn irgendwer einem was zuleide tut, ist das gängige und beliebteste Argument. Man rechnet Unternehmen, wenn sie Entlassungen durchführen, vor, dass sie doch mit den Leuten, die sie gerade entlassen, auch gut Profite machen könnten. Man klagt über Missmanagement. Studenten jetzt klagen über die einseitige Ausrichtung des Bildungswesens an den Wirtschaftsinteressen. Und bei dem Gedanken merkt man, da wird das andere Interesse, das man störend findet, gar nicht wirklich zurückgewiesen. Das Wirtschaftsinteresse oder das Interesse, jetzt erfährt man, man wird entlassen, die eigene Arbeit wird nicht mehr gebraucht, man kann nichts mehr verdienen und dann sagen die Arbeiter, bloß wegen dem Profit werden wir entlassen. Was sind das für Argumente? Bloß wegen dem Profit. Einseitige Ausrichtung der Bildungssektoren an Wirtschaftsinteresse. Sind Argumente, die sagen, da liegt eine Überbetonung eines anderen Interesses vor. Man entdeckt sogar, man könnte das ja als eine erste, quasi als eine erste Antwort auf die Ursachensuche nehmen. Warum fliegen wir raus? Wegen dem Profit. Warum ist das Studium so teuer und so stressig und so leistungsverdichtet? Wegen der Orientierung an Wirtschaftsinteressen. Man könnte das ja mal so nehmen und sagen, na gut, dann ist das mal eine erste Annäherung an eine Erklärung. Eine erste Antwort. Jetzt wird es doch verlangen, dass man weiter sagt, ja, was sind denn das für Wirtschaftsinteressen? Was hat denn die Wirtschaft für komische Interessen, dass immer unser Übel rauskommt? Nein, jetzt argumentiert man im Namen einer Interessensharmonie und klagt bloß eine Überbetonung an. Bloß wegen dem Profit werden wir entlassen. Jetzt muss man sich mal den Gedanken vorstellen. Wegen dem Profit werden sie entlassen. Ja, jetzt hätten sie doch ihren Gegner, der Profit. Nein, sagen sie, bloß wegen dem Profit und tun so wie, aber es kann doch nicht bloß um den Profit gehen. Jetzt geht's doch gerade bloß um den Profit und sie erfahren es ja auch gerade. Jetzt sagen sie bloß dazu. Der Mensch kann doch nicht bloß Kostenfaktor sein. Doch, er ist es. Das erfahren sie gerade, dass er es ist. Und weil sie es erfahren, jammern sie. Und was sagen sie? Ich kann doch nicht bloß Kostenfaktor sein. Kritik durchgängig im Namen einer Harmonie der Interessen, wo man gerade die Disharmonie erfährt. Kritik im Namen der Versöhnung mit einem entgegenstehenden Interesse, wo man gerade darunter leidet, dass es ein anderes Interesse einem feindlich entgegensteht. Und wer das ernstlich glaubt, der wirft der Gegenseite, der Regierung zum Beispiel, oder dem Unternehmer, dann gar nicht mehr einfach die Orientierung an seinem Interesse vor, oder die überbetonte Orientierung an seinem Interesse, sondern man glaubt so an die Interessensharmonie, weil man in der den einzigen Schutz und sozusagen das einzige Recht fürs eigene Interesse sieht, dass man der anderen Seite zum Vorwurf macht, was eben im Missmanagement-Vorwurf steckt, wenn ihr uns schädigt, dann versteht ihr euer eigenes Geschäft nicht. Man muss immer denken, der Ausgangspunkt war die Schädigung. Und jetzt landet das Ganze, der Schädigungsvorwurf bei Missmanagement. Was sagen der eine Aufruf der Studenten zu diesem Streik sagt, wir akzeptieren ein Bildungssystem nicht, das keinerlei Ansprüchen mehr genügt. Den Ansprüchen von uns nicht und denen vom Staat nicht. Also keinen, überhaupt keinen. Jetzt sind sie wirklich endgültig dabei gelandet, das ist bloß quasi handwerklich schlecht gemacht. Das ist so, wie die Parlamentsparteien sich wechselseitig gern kritisieren. Ich habe nichts gegen die Zwecke, aber handwerklich schlecht. Dann ist überhaupt nichts mehr zum Kritisieren, außer dass der es gemacht hat, sei Handwerk nicht kann. Oder dieses, dass es den Vorwurf gibt, unprofessionell. So nach dem Muster, wenn die ihr Profession verstünden, dann käme die Schädigung anderer Leute nicht raus. Also, im Versuch, dem eigenen Meckern immer mehr Recht zu verschaffen, soll heißen, immer mehr der Öffentlichkeit und dem Interessensgegner zu beweisen, dass man doch ein Recht hat, seine kritische Stimme zu erheben und dass man doch nicht nur selber interessensgeleitet redet, also nicht selber bloß ein partikulares Interesse vertritt, vertritt man ein Ideal der Harmonie des Ganzen und macht der Gegenseite vor, sie versteht's nicht, diese an und für sich existierende, wunderbare Harmonie der Interessen auch zu verwirklichen. Oh, jetzt wird's laut. Ja. Dieser Gedanke, man wirft der anderen Seite vor, sie verstünd ihr Geschäft nicht, ist oft weg davon, dass man den Schaden überhaupt noch abwenden will. Los geht die Kritik, natürlich immer mit dem Schaden, den man zu erleiden hat. Also nehmen wir die Entlassenen bei Nokia oder bei AEG, na AEG war ein anderer Fall, jetzt bei Opel meinetwegen. Und die sagen Missmanagement. Dann behaupten sie, meine jetzige Schädigung, die ich erleiden muss, 20% bei Opel fliegen raus nächstes. Die Schädigung, die ich erleiden muss, kommt bloß davon, dass die Opel-Manager ihr Geschäft nicht verstanden haben. Nicht, weil sie Profit machen, sondern weil sie das nicht gescheit können, müssen wir leiden. Ja, ich wollte zu dem Punkt. Da wird man dann zum Verteidiger des eigenen, genau, jetzt, ja. Wer entlassen werden soll und den Missmanagement-Vorwurf erhebt, sagt, nur weil die ihr Geschäft nicht beherrschen, haben sie die Firma in die Scheiße geritten, den Karren in den Dreck gefahren und deswegen müssen wir jetzt die Nachteile in Kauf nehmen. Wer so argumentiert, ist eigentlich schon drüber hinaus, dass er den Nachteil abwenden will. Denn jetzt ist der Karren im Dreck. Jetzt ist eine Sanierung der Firma unvermeidlich. Das ist sogar anerkannt, wenn man sagt, nur unfähige Manager haben uns in diese Lage gebracht. Was leistet die Kritik eigentlich noch? Sie leistet überhaupt nicht mehr. Also jetzt ist sie gar keine Heuchelei mehr in dem Sinn. Jemand möchte sein Interesse befördern und greift dabei zu lauter Gemeinwohlphrasen. Sondern jetzt ist die Kritik eine, die will das Übel gar nicht mehr abwenden. Sie will eigentlich bloß noch den eigenen Glauben daran verteidigen, dass in diesem Gemeinwesen das eigene Interesse doch eigentlich in der jetzigen Situation nicht, jetzt ist ja der Karren im Dreck, eigentlich schon ein Plätzchen hätte, dass das eigene Interesse eigentlich schon auch berücksichtigt werden müsste, wenn alles normal liefe. Aber es läuft ja jetzt gerade nicht normal. Man verteidigt eigentlich bloß noch den Glauben, dass man nicht notwendigerweise, sondern bloß wegen der Fehler anderer jetzt irgendein Übel auszubaden hat. Am Schluss verteidigen sie bloß noch ihren Glauben an die Ordnung, die ihnen Übel mitspielt. Und wie ernst es ist und wie wenig an der Stelle dann noch von der Heuchelei, vom Ausgangspunkt die Rede sein kann, das beweisen die Quellearbeiter jetzt. Wenn nämlich die Arbeiterschaft und ihre Gewerkschaften, wenn die nämlich einmal in einer Firma nicht mehr die Behauptung machen können, hier macht wer was verkehrt, wie damals bei AEG, wo die AEG aus Nürnberg weg ist, obwohl sie in Nürnberg Gewinne gemacht hat, um nach Polen zu gehen, um dort noch mehr Gewinne zu machen. Electrolux, schwedische Weltkonzern. Wenn es nicht so ist, dass man denen Vorwürfe machen kann, sondern wenn die Firma pleite ist, wie die Quelle jetzt, dann gibt es null Protest. Null. Dann hat das geschädigte Interesse alles Recht verloren. Lustig, wo der Gegensatz zwischen dem Gemeinwesen und den Rechnungsweisen, die hier herrschen, und dem Interesse der Leute von Arbeit leben zu wollen, weil sie das müssen, wo der Gegensatz absolut wird, wo er unüberbrückbar ist, da verstummt die Kritik gänzlich, weil man niemandem mehr den Vorwurf machen kann, du machst etwas, was du nicht müsstest, in diesem System mit diesen Rechnungsweisen. Das ist der eine Endpunkt der Kritik. Sie fängt an mit der eigenen Schädigung und endet damit, dass sie selber verstummt, dass sie selber sich aufgibt, wenn sie niemanden den Vorwurf machen kann, er würde sich gegen was vergehen, was hier gilt. Wenn es keinen Schuldigen mehr gibt, wenn es also wirklich das System wäre, gegen das sie sein müssten, dann sagen sie, ja, es gibt ja praktisch keinen Adressaten für Unzufriedenheit. Dann kann man es gleich lassen. Wo sie also merken, dass sie wirklich einen Gegensatz nötig hätten, da sagen sie, ja, dann hat Kritik ihr Recht verloren. Ein Ende der Kritik. Das andere Ende der Kritik ist das, dass der Glaube, es würde doch jeder zu dem Seinen kommen, wenn nicht überall Lumpen sitzen würden und inkompetente Verantwortungsträger herumlaufen würden. Also die ganze Logik der falschen Kritik. Man wirft ihnen immer vor, sie verstehen ihr Geschäft nicht, sie würden gegen die Maßstäbe verstoßen, die doch hier gelten. Den Gedanken ernst genommen, durchgeführt, landet Kritik auf der einen Seite bei einem ganz negativen Weltbild. Alles Lumpen. Bloß man selber ist anständig. und nach dem Ruf nach dem Staat, der doch gefälligst auf alle aufpassen soll, dass sie ihre Pflicht tun, dann wird Kritik geradezu zu einer rechtslastigen, zu einem rechtslastigen Seufzer nach mehr ordnender Gewalt, nach mehr Aufpasserei auf alle Interessen und Stände in dieser Gesellschaft, damit sie sich an die Spielregeln halten, an deren guten Sinn man ja glaubt. Punkt, jetzt mal von außen dagegen gesagt. Alle Kritik kriegt erstmal das Recht, dass sie sich äußern darf, und dann kriegt sie von den Kritisierten die Rückantwort, die Rückfrage, ja, dann sagt doch ihr, wie es gehen soll. Kritik wird darauf verpflichtet, konstruktive Kritik zu sein. Kritik wird darauf verpflichtet, dass jeder Kritiker dem, den er kritisiert, sagen soll, wie er seine Sache besser machen kann. Das ist sehr lustig. Konstruktive Kritik ist nicht an und für sich ein Fehler. Es hängt ein bisschen von der Sache ab. Ja, wenn ein Violinquartett Haydn spielen will und der eine spielt immer einen falschen Ton und dann sagt der andere, da muss der Giss greifen, Kacke. Da ist das konstruktive Kritik. Die haben alle vier denselben Zweck. Das Ding soll dann gut klingen. Und weil sie denselben Zweck haben, ist das, dass man einen auf einen Fehler aufmerksam macht, auf eine Unfähigkeit und die überwindet, eine Hilfe für alle. Konstruktive Kritik kann schon am Platz sein. Das setzt halt voraus, dass alle einen gemeinsamen Zweck haben. In einer Welt lauter gegensätzlicher Privatinteressen, wo der eine sein Geschäft macht, weil der andere billig ist und wenig verdient, wo der eine durch die Schulen kommt, weil der andere zurückbleibt, wo der eine einen Job ergattert, weil er Konkurrenten ausgestochen hat. In einer solchen Welt jeden Kritiker darauf zu verpflichten, Kritik ist bloß dann ernst zu nehmen, wenn sie konstruktiv ist, heißt, jeder Kritiker muss mit seiner Unzufriedenheit allen anderen Interessen dieser Gesellschaft sagen, ihr kommt, ihr anderen Interessen, ihr Interessen, die ihr mir entgegensteht, ihr kommt zum Zuge, ihr habt euer volles Recht und ich bin in der Pflicht zu beweisen, wie die Harmonie der Interessen herbeizuführen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du bist in einer Diskussion und sagst, warum gibt es Arbeitslosigkeit? Dann sagen die, ja, hast du ein besseres Rezept, wie wir Arbeitslosigkeit bekämpfen können? Denen möchte ich sagen, ich will Arbeitslosigkeit gar nicht bekämpfen. Arbeitslosigkeit selber ist eine Perversion. In einer Gesellschaft, wo es Arbeitslose gibt, ist offensichtlich, dass die Menschen nicht arbeiten, um zu leben. Sonst können sie sich doch die Arbeit teilen. Wo es Arbeitslose gibt, da ist der Mensch Kostenfaktor eines Gewinnmaximierungsprozesses. Und nur weil er knapp kalkuliert wird, nur deswegen leidet der eine Überarbeit und der andere Arbeitslosigkeit. Das Problem der Arbeitslosigkeit gibt es bloß wegen dem Kapitalismus und nur in ihm. Jetzt kommt der Kritiker und kritisiert es und sagt ihm wer, ja, wenn du einen besseren Weg hast, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sind wir sofort auf deiner Seite. Das ist es, was ich meine, wie absurd es ist, konstruktive Kritik zu verlangen. Kritik wird darauf verpflichtet, sich immer auf die Position des Kritisierten zu stellen und darüber nachzudenken, wie der seine Sache so machen könnte, dass man selber keinen Schaden davon hat. Aber dass seine Sache gemacht werden muss, das darf Kritik nie negieren. Jemand kritisiert ein Gefängnis und die fragen dich, ja, hast du bessere Weise, wie man ein Gefängnis organisiert? Jemand kritisiert amerikanische Todesstrafe die sagen dir, wenn es eine humanere Methode der Hinrichtung gibt, sag sie uns, wir machen es. Weißt du, was ich, also gut, jetzt wird es immer extremer, die Beispiele, damit sie auch schlagend sind. Es ist absurd, einem Kritiker abzuverlangen, er muss konstruktiv kritisieren. Das hängt davon ab, ob man ein gemeinsames Interesse hat oder ob man von einem Gegensatz handelt. Ein Gegensatz, der besteht, der wird so korrekt behandelt, dass der Kritiker ihn überhaupt rausbringt. Dass man, jetzt wieder zurück zum Ausgangspunkt, dass man über die Sache, die einem Ärger bereitet, Bescheid weiß. Und wenn man Bescheid weiß, dann weiß man, was seine Feinde sind. Dann weiß man, wogegen man steht. Oder man weiß, dass ein gemeinsames Werk schlecht angepackt worden ist. Kann ja auch sein. Aber das ist eine Sachfrage, die Sachfrage ist zu beantworten am Studium der Ökonomie, am Studium des Schulsystems. Und das ist nicht vorweg als Dogma aufzuerlegen, und jeder muss, wenn er überhaupt ernsthaft als Kritiker ernst genommen werden will, Verbesserungsvorschläge einreichen. Nein, manchen Scheiß muss man überhaupt nicht verbessern, den muss man abschaffen. Also Resümee und Schluss. Zwei Formeln, die das zusammenfassen. In dieser Gesellschaft gibt es jede Menge Kritik. Eigentlich kritisiert jeder andauernd. Und im Kritisieren geht jeder von einem Gegensatz von Interessen aus. Den erfährt er nämlich und über den beklagt er sich. Jeder geht aus davon, eben wenn die Studenten sagen, wir müssen Studiengebühren zahlen und starten ins Berufsleben schon mit einem Schuldenberg, dann wissen sie auch, wer das Geld kassiert, das sie zahlen müssen. Die Institution Universität, und das ist dafür gut, dass der Staat weniger Steuergelder für die Bildung bereitstellen muss. Also zugunsten des Staatshaushalts müssen sie verzichten. Wenn welche rausfliegen aus einer Arbeitsstelle, weil die Firma anderswo oder mit weniger Leuten ihr Geschäft fortsetzt, dann erleiden die einen einen Schaden, weil die anderen ihren Erfolg eben mit weniger bezahlten Arbeitskräften machen. Also jeder, der dauernd meckert, erfährt den Gegensatz der Interessen. Das ist der Ausgangspunkt. Und was ist der Endpunkt der Kritik? Oder was ist die Durchführung der Kritik? Die Durchführung der Kritik ist ein einziges Bemühen darum, sich den anderen Interessen als versöhnbar zu präsentieren. Der Ausgangspunkt ist der Gegensatz. Die Durchführung der Kritik ist ein einziges Argumentieren. Ich rede doch im Namen des Gemeinwohls. Ich plädiere doch nur auf das, was recht und billig ist. Ich bestehe doch bloß drauf, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Ich will doch gar nichts anders, als dass die Manager ihr Geschäft gut machen. Also kurzum, der Ausgangspunkt ist der Gegensatz der Interessen. Die Durchführung der Kritik ist ein einziges Werben bei den feindlichen Interessen. Dass es doch in ihrem Sinn wäre, Rücksicht auf mich zu üben. Eine Form der Zusammenfassung. Eigentlich ist die Durchführung der Kritik das Dementi des Ausgangspunkts. Eine andere Zusammenfassung, die mir auch gut gefällt, ist die: In dieser Gesellschaft ist Kritik nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte, und nicht subjektiv, wo sie subjektiv zu sein hätte. Man erläutert den Satz. Ich habe ganz am Anfang begonnen mit dem Gedanken, ja, Kritik ist was ganz Einfaches. Jemandem schmeckt was nicht. Jemand meckert, beklagt sich. Dann aber muss er sich dem Objekt zuwenden, über das er sich beklagt, und an ihm nachweisen, inwiefern das als eine seiner Lebensbedingungen untauglich ist. Inwiefern die Umstände, die Ordnung, die Wirtschaft oder Teile davon, die Schule oder das ganze Bildungswesen, inwiefern die einem, ja, warum die in ihrer Machart mich schädigen. Und dann bin ich mir im Klaren drüber, wenn ich mich dem zugewendet habe, bin ich mir im Klaren drüber, ob eine gute Sache schlecht ausgeführt worden ist oder eine schlechte Sache gut ausgeführt worden ist. Im ersten Fall sind Verbesserungsvorschläge am Platz. Im zweiten Fall ist Kampf und Ablehnung dieser Ordnung oder dieses Teils davon am Platz. In der Hinsicht meine ich, Kritik muss objektiv sein. Die muss mit Kenntnissen und Urteilsfähigkeit über den Gegenstand, der kritisiert wird, daherkommen. In der Hinsicht ist Kritik in unserer Gesellschaft nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte. Die Leute beklagen sich über dies und jenes und über die Sachen, über die sie sich beklagen, wissen sie nicht Bescheid. Sie meinen eigentlich schon, sie wüssten genug. Wenn Sie Studenten zum Beispiel in Bezug auf die Uni, wenn Sie Ihr Interesse an der Uni, Sie wollen studieren, Sie wollen Abschlüsse machen, Sie wollen was werden, und die Ärgernisse, die Ihnen das bereitet. Sie müssen Geld zahlen, Sie stehen im Prüfungsstress, Sie sind unter Leistungsdruck. Wenn Sie Ihr Interesse dran und wenn Sie die Ärgernisse dran zusammenzählen, dann meinen Sie, Sie wüssten schon genug drüber. Da findet kein Studium dessen statt, was die Institution eigentlich ist, wozu sie da ist, was sie will und was sie deswegen für notwendige Resultate erzeugt. Zweitens ist Kritik in unserer Gesellschaft aber auch nicht subjektiv, wo sie subjektiv zu sein hätte. Das meine ich in dem Sinn. Wenn dann mal erkannt ist, was die Wirtschaft, die Demokratie, die Außenpolitik oder die Schule, was das für Einrichtungen sind und wozu sie wirklich da sind. Wenn das mal erkannt ist, dann ist subjektiv sein das Richtige. Das taugt nichts für mich, ich bin dagegen. Das ist schädlich für mich, ich lehne es ab. Da ist subjektiv, ja, es ist nur mein Nutzen, der mich leitet. Ich will Verhältnisse, in denen ich was davon habe. Da ist es berechtigt und richtig und auch vernünftig, sich bloß dazu bekennen, dass die erkannte Sache mir nicht schmeckt. Nach der Seite hin will in unserer Gesellschaft kein Kritiker subjektiv sein. So einfach sagen, ich bin dagegen und jetzt suche ich mir andere, die auch dagegen sind. So einfach ist es nicht. Da tritt jeder auf im Namen des Mindeste eines Standes. Nicht ich bin dagegen, sondern ich spreche im Namen der Studenten, im Namen der Milchbauern und so weiter. Jeder überhöht sich, um das Recht seiner Kritik darzulegen. Er spricht im Namen des Grundgesetzes, im Namen des Standorts Deutschland. Ja, wenn man das wollte, es gibt im Studentenprotest auch genug Argumente, die sagen, im Grunde schädigt sich der Staat ja, wenn er die Studiengebühren erhebt. Da will jeder im Namen des Ganzen sprechen, im Namen des Staats, im Namen des Gemeinwesens selber. Keiner will sagen, ich messe das an mir und ich bin dagegen. Mal schauen, ob sich noch andere finden, die auch dagegen sind. In der Hinsicht ist Kritik nicht objektiv, wo sie objektiv zu sein hätte, nämlich bei der Beurteilung der Sachen, mit denen man es zu tun hat. Und nicht subjektiv, wo sie subjektiv zu sein hätte, nämlich beim Bekenntnis dazu, das ist mein Interesse. Sondern da will jeder aus Verantwortung kritisiert haben und nicht aus Interesse. So, jetzt habe ich eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Gibt's denn einen Diskussionsbedarf zu dem Thema Kritik? Zu den Beispielen? Ich mache noch eine. Ja, bitte, klar.
Ich habe so vom Grundsatz her so verstanden, dass die Art, die Kritik übt, doch eigentlich ziemlich erfolglos ist, notwendigerweise. sich aber auch den Staat und der Gegenseite verpflichten lässt. Könnte ich bisher aus der Werte, dass man dann überhaupt ein Gipfel von Erfolg rauskommt, wenn man das macht? Also, dass wenn man jedenfalls, wir können nicht studieren, weil wir haben keine Zeit mehr. Dass man dann der Staat auf die Idee kommt, man könnte was dran sein, also jetzt würde ich die Umordnung mal ein bisschen modifizieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ist richtig, wie es geht. Aber das ist in dieser Welt halt, wie der auch sagt, das einzige Mittel ist, dass überhaupt eine Fremde gehört wird, weil das überhaupt dann auch die Fahrwerkskriegfähigkeit und wahrgenommen wird. Wenn man, also wenn man wirklich klar machen kann, dass was jeder macht, schädigt uns insoweit, dass wir das, das nicht mehr machen können, was wir von uns wollen. Das hat man auch voll.
Ob man gleich Erfolg kriegt, ist noch eine zweite Frage, ja. Also erstmal ist das Argument, dass du sagst, ja, so eigentümlich läuft die demokratische Debatte. Kritik wird nur dann als seriös genommen und ernst genommen, wenn man sich auf die andere Seite stellt und denen, die einem die unangenehmen Umstände servieren, nachzuweisen versucht, wir können die Funktion, die ihr von uns wollt, in eurem Interesse nicht erfüllen, wenn das und das nicht korrigiert wird. Einerseits, das ist im Argument die totale Unterwerfung unter die Maßstäbe, das ist klar. Die andere Seite, es ist dann, und es liegt auch in der Natur dieses Appells, es ist dann auch wirklich das Urteil der anderen Seite, ob sie dem Recht geben oder nicht. Also ob sie wirklich sagen, ja, also stimmt, die Workload der Studenten ist jetzt echt zu hoch, streichen wir zwei Kurse, dann den Rest können sie doch wirklich abwickeln. Es ist wirklich das Urteil der anderen Seite. Es ist dann nicht mehr die Betätigung des eigenen Interesses. Es ist wirklich, ob die andere Seite zu dem Urteil kommt. Und in der Hinsicht ist nicht zu leugnen, der demokratische Dialog läuft wirklich so. Das Protest sich der Regierung oder dem jeweiligen dem entgegenstehenden Interesse präsentieren muss als, es ist doch zu eurem Besten. Und dann sagen die, offensichtlich die, die die Macht haben, ja, die, die das regieren, die Entscheidungen über die Lebensbedingungen anderer fällen können, die sagen dann, okay, das ist in unserem Sinn wirklich besser. Oder die sagen, nee, ihr klagt halt, weil es euch schwer gemacht wird, aber leicht machen wollten wir es euch nicht. Beides kommt vor, beides ist üblich. Wir haben, eigentlich muss man sagen, wir hatten jetzt ein Jahrzehnt Studentenprotest. Und da gab es immer wieder die Kritik an der Finanzausstattung der Unis, an den Studiengebühren, an dem zu niedrigen BAföG. Also eigentlich ist es ein bisschen, gehört sogar zum Studentenleben dazu, dass man einmal in der Studentengeneration Studentenstreik hat. Das ist einfach eine eingeführte Abteilung des Lebens heutzutage. Und da wird auch immer, bei der Gelegenheit wird immer auch an 68 zurückerinnert und die Sache hat eine große Tradition und so weiter. Das gehört so ein bisschen hin und ein Jahrzehnt lang ist ausdrücklich nicht drauf gehört worden. Hat man genau umgekehrt entschieden, nein, die Unis kosten immer noch zu viel, die Studienzeiten sind immer noch zu lang, die Ausflipper, die Studienabbrecher sind zu viele, das heißt, wurde immer übersetzt in, die Studenten kommen mit der Universität nicht zurecht, man muss sie mehr an die Hand nehmen, man darf ihnen nicht zu viel Freiheit lassen, dann studieren sie das Falsche oder auch gar nicht, man muss sie nach jedem Semester prüfen, dann ist die Zeit zwischen Lernen und Prüfen kurz genug, dann wissen sie, was sie zu tun haben, es ist zu schwer für die, sechs Semester zu studieren und nach sechs Semestern eine Prüfung über alles abzulegen. Das war jetzt ein Jahrzehnt lang die Geschichte. So, und jetzt finden sie tatsächlich Gehör. Da muss man immer noch vorsichtig sein, mit, ob's wirklich, was wirklich korrigiert wird. Erstmal finden sie Gehör im Sinn von, ja, sie werden ernst genommen als eine ernsthafte Generation von Studenten, die nicht blau machen will, die nicht Revoluzzer sein will, sondern die sich echt um die Institution Universität und ihre Rolle in der Gesellschaft sorgt. So, das ist erstmal das Plus. Und jetzt merkt man jetzt, aber das führt schon in das Thema von nächster Woche eigentlich. Jetzt gibt es von beiden Seiten ein, ja, praktisch ein Spiel mit Symbolen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Die Studenten sagen, die überhöhen ihr eigenes Dasein sehr. Die sagen, wir wollen zu kritischer Reflexion befähigt werden und ein Studium haben, in dem man kritisch reflektieren und sich auch humanistische Bildung, dem humanistischen Bildungsideal nachstreben kann. Das sagen sie, weil ihnen die Arbeit zu viel ist, weil das Studium zu teuer ist, weil sie nicht in die Unis reinkommen oder für viele das wieder Geld eine echte Schranke ist. Alles echt, alles nicht zu bestreiten. Nur, das ist gleich so überhöhend, das entspricht ihrem eigenen Studierwillen in Wahrheit gar nicht. Es ist doch nicht so, dass diese Leute abends Philosophen lesen würden, wenn ihnen eine Stunde weniger Studienzeit, also eine Prüfung erlassen würde.
Es erlaubt denn dieses Urteil, also mal ganz abhängig von, wir waren ja dabei zu sagen, man soll ein Schritt zur Kritik ist nicht sozusagen beliebige Urteile des eigenen Geschmacks ansprechen. Ich halte das Urteil, jemand, die Studenten sein Frauen wollen faulenzen, halte ich für ein ähnliches Geschmacksurteil wie der Student, der sagt, mir liegt etwas daran, eine Ausbildung zu erfahren, die über das reine Ansammeln von Fähigkeiten, die direkt vermarktbar sind, hinausgeht. Also klar, da kann man sich auch hinsetzen und sagen, ja, nee, der Student verkennt da sein eigenes Interesse und eigentlich ist das gar nicht so. Also sowas ärgert mich einfach. Wie kann man sich hinsetzen und sagen, also das sei jetzt nur, man nimmt sozusagen sämtliche Argumente und sagt, naja, bei dem handelt es sich um ein richtiges und bei dem um ein falsches und bei dem um ein geheucheltes. Also nur mal auf dieses Interesse zurückzukommen. Es wurde als methodische Hinführung zu dem Thema angekündigt. Und gemessen daran finde ich jetzt etwas insofern enttäuscht, als dass ich diese zwei beschriebenen Situationen, die erste ist ja, am Beginn ist das Eigeninteresse, das ist ja erstmal durchaus nachvollziehbar, wir kennen uns alle selber gut, meistens steht das Eigeninteresse am Anfang unserer Handlungen oder zumindest sehr häufig. Und dann gibt es eine jetzt kritisierte Möglichkeit, es werden vermeintliche, geheuchelte Gemeinwohlinteressen als Möglichkeit genutzt, das Eigeninteresse durchzusetzen. Die am Schluss sich abzeichnende oder bessere Möglichkeit, die bessere Möglichkeit, ob es jetzt wirklich eine Alternative ist, zu bezweifeln, die bessere Möglichkeit sei die, Eigeninteresse ist in Ordnung und danach komme, das sei entscheidend, die Aneignung objektiven Wissens über den Sachverhalt. Also, wer sagt denn, das möchte ich dann erstmal nachgewiesen bekommen, dass ich jetzt als Student, der sagt, eine ökonomische, sozusagen rein ökonomische Ordnung des Studiums ist nicht nur unter idealistisch-humanistischen Gesichtspunkten unsinnig, sondern auch unter wirtschaftlichen. Sieht man ganz gut jetzt, gibt etliche Unternehmen, die sagen, ja mein Gott, was macht ihr denn mit den ganzen Bachelor-Leuten? Ja? Also ich kann methodisch oder sag ich mal analytisch, kann ich den Unterschied zwischen den zwei beschriebenen Möglichkeiten nicht feststellen, weil am Schluss steht halt das, was jetzt irgendjemand mit uns oder das hält halt der eine nur für geheucheltes Gemeinwohl und der andere hält das für objektives Sachwissen. Und davon abgesehen, in bestimmten Fragen gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Also ist es zum Beispiel bei der Kritik an Umweltverschmutzung unsinnig zu sagen, ihr könnt doch gar nicht eurem Interesse gemäß handeln, weil es eurem Interesse im Prinzip zuwiderläuft. Also es ist so eine gängige, wenn nicht sogar die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen überzeugenden Möglichkeiten überhaupt zur Begründung moralischer Normen. Wenn ich jetzt die Norm aufstelle, man darf mir selber nicht wehtun und das empfinde ich halt so, ja, welches Argument soll ich anderes haben, als zu sagen, pass mal auf, wenn du anerkennst, dass das eine sinnvolle Norm auch für dich sein könnte, dann können wir vielleicht die Norm durchsetzen. Also da ist doch nichts. Das ist doch sozusagen, also jetzt als etwas, an dem man Kritik üben könnte, also verstehe ich das einfach nicht.
Du hast dich im Laufe deines Beitrags von dem ersten Gedanken ein bisschen entfernt, wenn ich es richtig verstehe. Also der erste Gedanke war, ich habe gesagt, die Studenten überhöhen da ihr tatsächliches Studieren ziemlich, wenn sie so auf humanistische Ideale gehen. Da hast du gesagt, wo ich das eigentlich herweise und das ist auch bloß so eine Geschmacksbehauptung. Das war die eine Ecke. Und dann hast du eigentlich, bist du mehr geschwenkt auf das Argument, ist doch nicht verkehrt und ist doch nicht ungeschickt, der anderen Seite, an die man hin protestiert, zu sagen, eine Korrektur wäre doch auch in deinem Interesse. Und das hast du unterstrichen oder mit Stoff gefüllt an dem Beispiel, eine rein auf verwertbares Wissen reduzierte Ausbildung ist doch auch nicht im Interesse der einstellenden Unternehmen. Ja, das verstehe ich richtig. Und dann hast du das zweite Beispiel noch dazu genommen, bei der Umwelt. Da gibt es ja, deinem Beitrag gemäß, da gibt es ja gleich überhaupt kein anderes Argument als, ihr könnt doch nicht den Ast absägen, auf dem ihr selber sitzt.
Da kann ich auch sagen, also ich fühle mich eben mit Mutter Erde heute besonders verbunden. Also natürlich gibt es eine Unzahl von Argumenten. Ich sage auch nicht, dass das richtig sei, nur darauf zu beziehen, das ist auch ein Fehler. Wo ich was dagegen habe, ist, weil jemand das Argument benutzt, sozusagen eigentlich jetzt etwas theoretisch gesprochen und einen Verblendungszusammenhang zu unterstellen, er könnte das also entweder selber nicht mehr erkennen, warum er überhaupt so argumentiert, oder würde sich durch diese Art des Argumentierens sozusagen schon in die in die Unterwerfungsgeste gegenüber den systemischen Zusammenhängen stellen. Also das halte ich halt für nicht nachvollziehbar.
Jetzt gerade, wenn du die letzten beiden Formulierungen, du wählst sie so ein bisschen karikierend, Verblendungszusammenhang und sich, wie war es, das dienend in die systemischen Zusammenhänge stellen, war so ähnlich. Wenn man die Karikatur einen Augenblick weglässt, was ist es denn sonst? Also wenn jemand sagt, nehmen wir das Umweltargument, man wendet sich an die Industrie und sagt, ihr müsst doch auch für Filter sein, für Abgasnormen, für CO2-Beschränkungen, denn sonst könnt ihr morgen nicht mehr die Profite machen und von der Gesellschaft profitieren, die ihr benutzt, wenn das Klima kippt und alles kaputt geht. Das ist dein Gedanke. So, das wäre doch ein sehr überzeugendes Argument dafür, dass auch die Unternehmen und auch der Staat, der den Wirtschaftserfolg will, sich für sowas einsetzt.
Muss nicht der Staat oder kann ja auch hier jeder beliebige sein. Also wenn ich halt sage, komm, es ist doch Quatsch, jetzt jedes Wochenende einen Kühlschrank in den Gartenteich zu werfen, dann sagt er ja, wieso, also ist doch nicht meine Biotopanlage, fahre ich sowieso nicht hin. Ja, da komme ich mit meinem eigenen Interesse, also wenn ich sozusagen darauf bleibe, zur Durchsetzung moralischer Normen oder irgendwelcher Kritik, brauche ich im Zweifel immer etwas, was es dem anderen erlaubt, eben auf einer Abstraktionsebene oder im Sinne eines, sei es jetzt Allgemeinwohl oder eines allgemeinen Wertes, das nachvollziehen zu können. Weil das doch mit den Studenten, also das Beispiel war ja, warum finden sich nicht die Studenten auf der Grundlage dessen, dass ihnen das einfach nicht passt? Ja, also jetzt nehmen wir das mal. Da finden sich 10.000 Studenten und dann kommt da irgendein, ich weiß nicht, Blitze vom Bayerischen Rundfunk oder sonst wer und sagt, so, was haben Sie zu sagen? Und dann sagen wir, ja, passt uns nicht. Also, ob jetzt da sozusagen, muss doch dann, das ist doch klar, dass dann da irgendeine Diskussion zwischen denen stattfindet, dann schaut man eben, wo man gemeinsame Interessen hat oder wie man eben ein alle angehendes Interesse artikulieren könnte. Ich glaube, in anderen Bereichen, also ich sehe da dann eben nicht irgendwie die daraus ergebenden kritikwürdigen Punkte.
Also, dann muss ich nochmal bloß erinnern an den Punkt, sofern gemeinsame Interessen vorliegen, ist das ja auch gar keine Kunst. Sofern die nicht vorliegen, ist es eine Selbsttäuschung, wenn man meint, man könnte für das eigene Bedürfnis was tun, wenn man der anderen Seite anbietet, es ist doch in deinem Interesse, wenn du für mein Interesse was tust. Schon die erste Geschichte mit der Umweltsache. Ja, da ist der Standpunkt, ich möchte in einer gesunden Umwelt leben, dein Biotop von mir aus oder sonst was, die Seen und das Wasser und die Luft und dazu. Dieses Bedürfnis ist nicht dasselbe wie das Bedürfnis der Industrie oder des Gesamtstaats, der sagt, ja, so versauen darf man die Umwelt nicht, dass am Schluss, sagen wir mal, der Profit nicht mehr geht. Dann gibt es ja gar eine Einsicht. Und das hat ja der bürgerliche Staat in den Jahren zwischen 1970 und 1980 gelernt, dass er eine ganz neue Abteilung von Staatsverwaltung aufbauen muss. Aufpassen auf die Umweltverschmutzung. Aber auf die passt er jetzt auf. Nach Maßgabe der Dauerhaftigkeit seiner marktwirtschaftlichen Erfolge. Und es ist nicht dasselbe wie nach Maßgabe meines und deines Bedürfnisses nach gesunder Luft und sonst was. In der Volksgesundheit ist immer ein gewisser Teil von Erkrankungen als erträglich mitgedacht. Degeneration nicht schädigt. Aber das Individuum, das ist erwischt natürlich sehr. Also da merkt man dann, wenn man sich der anderen Seite anbietet, es ist doch in deinem Interesse, Umweltschutz zu betreiben. Dann sagt die andere Seite, wenn sie sich davon belehren lässt, von dieser Bewegung, und es war ja so, auch das ist erst von außen gekommen, da haben auch nicht die Industriekapitäne gesagt, wir müssen Umweltschutz machen. Aber die haben sich belehren lassen, dass es das braucht. Aber was sie gelernt haben war, es braucht es für sie und deswegen auch in der Weise und in dem Maß, wie es diese Rücksicht für sie braucht. In dem Sinn sehe ich auch bei deinem zweiten Thema so. Wenn du sagst, wenn die Studenten den Bildungspolitikern und sogar den zukünftigen Arbeitgebern als welche anbieten, die sagen, bloß auf diesen engen Bachelor in 6 Semestern reduziert, da kommt doch nicht der Verantwortungsträger, der eine freie Übersicht hat, der auch die Rolle eines Vorgesetzten ordentlich ausfüllen kann, der kommt doch da nicht raus. Und die Unternehmen sagen, oder die Bildungspolitiker sagen, stimmt, der kommt so gar nicht raus. Dann gehört richtig dazu, ja, man muss, dann findet eine Anerkennung des Bedürfnisses, dass die Studentenschaft einen breiteren Blick hat, dass sie gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Dann findet eine Anerkennung dieses Bedürfnisses in einem gewissen Maß sogar statt. Und da war ich eigentlich vorhin bei der Beantwortung von ihm gewesen und bin stecken geblieben in der Geschichte. Das findet mit mancher Symbolik statt, war da das Argument. Wie viel Studium Generale dann wirklich nötig ist, wie viel wirkliches Besuchen von Vorlesungen über gesellschaftliche Probleme oder über philosophische Fragen oder was auch immer dann wirklich stattfindet, oder ob das schon mit der Ankündigung von Frau Schawan, nächstes Jahr erhöhen wir das BAföG ich weiß nicht was, 10% oder so. Oder ob schon damit erledigt ist, die Anerkennung der Studentenschaft als einer respektablen und in ihrem Stolz und in ihrer Selbstachtung als zukünftige Verantwortungsträger zu hofierenden Gruppe, ob das damit schon erledigt ist, ob es erledigt ist mit, dann erhöhen wir wirklich den Bachelor von 6 auf 8 Semester oder nicht. Das ist dann alles gar noch nicht ausgemacht und hängt auch ein bisschen am Streit und an dem, wie hartnäckig die Studenten weiter streiken oder nicht weiter streiken. An der Stelle wollte ich sagen, da findet Symbolpolitik statt. Es wird denen was gewährt, was zugegeben. Und die Frage, reicht es jetzt schon, um diesen besonderen Stand mit seiner besonderen Selbstauffassung gerecht zu werden und ihn zu besänftigen? Das stellt sich raus. Also, in dem Sinn, ja, Punkt, Schluss. So läuft es und so muss es laufen, wenn man sich der anderen Seite anbietet, als jemand, mein Anliegen ist doch eigentlich deins.
Also, ja, ich verstehe nicht, wie das immer, also die Bundesminister haben in dem Falle jetzt dann Bildungsminister irgendwie als vorwiegendes Eigeninteresse die Erfüllung der Bedürfnisse der Wirtschaft. Oder ich will jetzt mal das Weltbild, was dahinter steckt, nachkonstruieren. Also das ist sozusagen, wenn ich mich an den Bundesminister wende, dann habe ich davon auszugehen, dass der als Eigeninteresse, obwohl es ja auch ganz Richtiges ist, weil es ja, also Eigeninteresse kann er nur haben, wiedergewählt zu haben. Ja, da bin ich jetzt schon mal in einer vermeintlich ganz guten Position, wenn ich 30.000, 40.000 Studenten dazugehöre, die sagen, wir wählen niemanden, der Studiengebühren macht. Also das steht sozusagen dahinter, dadurch, dass ich auch Bildungsminister eingehe, derjenige verfolgt eben nur die Interessen der Wirtschaft und deswegen unterstelle ich mich sozusagen den Ansprüchen der Wirtschaft, weil ich mich mit einem Sachargument wie zum Beispiel du kannst kein Interesse daran, dass die soziale Differenzierung weiter zunimmt, aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel oder aus gesellschaftspolitischen
Ordnungsgründen.
Ja, zum Beispiel. Also gut, ich kann natürlich dann wieder sagen, nee, eigentlich hat der Bundesminister für Wissenschaft und Erziehung, der hätte dann eigentlich ein Interesse, dass das weiter so bleibt und dass das weiterhin so wird. Aber also ich verstehe einfach nicht die Situation oder das Weltbild nicht, was dahinter steckt. Also was hier sozusagen der kategorische Denkfehler ist, der da begangen wird bei der etlichen oder bei aller Kritik, die im Moment so herrscht.
Da wollte ich jetzt mehr sagen, es ist doch den Abend über gesagt worden. Du billigst es nicht und du sagst es doch deswegen, es muss doch nichts Schlechtes sein. Aber was ich, also das Weltbild, das jetzt da dahinter steckt, heißt, Kritik verlangt, dass man sich mit dem objektiven Zweck der Institution, mit der man es zu tun hat, die einem Ärger bereitet, auseinandersetzt und die weiß. Und das, finde ich, findet nicht statt. Stattdessen finden Argumentationen statt, bei denen die Kritiker immer für sich werben. So, das war die große Linie, also das war doch zu verstehen.
Aber darum geht es doch gar nicht, Universität nicht. Die Universität ist doch als Institution nicht systemisch notwendig, eine Institution, die sich den Zwecken der Wirtschaft unterwirft. Das ist doch gerade das Anliegen, das viele Studenten haben. Dass es jetzt so wird und dass es so ist, das ist ja gerade ein Teil der Kritik. Also wenn ich schon im Sinne von, also wenn ich jetzt sage, der Wirtschaft, da hätte ich ja gar nichts dagegen, der Industrie kann es immer nur und zwar ausschließlich um die Verfolgung von Profitinteressen gehen. Ja, aber also ich verstehe nicht, wie das bei der Institution der Universität und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wie das bei der Institution oder bei einer politischen Institution. Also funktioniert es halt, wenn man das halt macht, und dann kann man das halt machen, dann finde ich das halt methodisch schwach.
Naja, dann vielleicht lohnt es sich noch einmal ein Zwischenglied zu sagen. In dieser Ordnung regiert die gewählte Führung, ein Gemeinwesen, bei dem der Profit, ja, nicht in dem Sinn, das ist ein Privatinteresse und ein irgendwie übergewichtiges Privatinteresse, sondern in dem Sinn, die Marktwirtschaft und ihr Erfolg ist die Lebensgrundlage des gesamten Gemeinwesens. Bis hin zum Staatshaushalt, der aus Steuern bezahlt wird, bis hin zu allen Löhnen, die bezahlt werden, bis hin zu der Kaufkraft, die auch noch das Wirtshaus am Eck ausstaffiert. Alles ist Geld, das durch den Kapitalkreislauf unter die Leute gebracht wird. Und deswegen anerkennt der Staat, dass er vom Erfolg des Kapitals und seinem Wachstum total abhängt. Und deswegen will er auch diesen Erfolg und richtet seinen eigenen Laden, einschließlich des Staatshaushalts, auf den Zweck aus. Das gilt ganz generell erstmal in dem Gedanken, der Staatshaushalt muss sparsam organisiert sein, um die steuerzahlende Wirtschaft nicht mehr als nötig zu belasten. Dann heißt es aber auch, die Staatsausgaben müssen gezielt organisiert werden dafür, dass sie die Wirtschaftsbedingungen im Land fördern. Die sollen auch noch was anderes fördern. Aber ohne die erfolgreiche Förderung der Wirtschaftsbedingungen ist alles überhaupt nichts. Und daher kommt diese Priorität des Kapitalinteresses in unserer Gesellschaft. Nicht deswegen, weil ein Privatinteresse unnötigerweise bevorzugt wird, sondern weil wirklich alles darauf gegründet wird. Und jetzt kommen die Hochschulen. Und die Hochschulen haben selbstverständlich, und das weiß auch jeder übrigens, alle Schulen, die Aufgabe der Wirtschaft und dem Staat mit seinem Personalbedarf, den Nachwuchs zu erzeugen. Selbstverständlich, für was denn sonst? Und dazu gehört, dass man den Bedarf der Wirtschaft befriedigt, aber es gehört genauso dazu, dass die staatliche Fürsorge für Bildung und Wissenschaft auch über den Tagesbedarf der Wirtschaft hinaus ist. Ja, das gibt jetzt deinem Gedanken ein bisschen recht. Ich wollte es auch deutlich machen. So einfach immer was der Arbeitgeberverband sagt, macht die Regierung. So ist es nicht. Die Regierung richtet ein Bildungswesen ein, das selber als Kostenfaktor im Staatshaushalt natürlich sparsam und effizient sein soll. Effizient für den Zweck, den notwendigen Nachschub an Qualifizierten zu produzieren. Für alle Berufe, das sind die staatlichen und das sind die privaten gemacht. Und der Nachschub, der soll, oder auch die Wissenschaft, die ja dann wissenschaftliche Ergebnisse bereitstellt, die soll nicht nur den Tagesbedarf, sondern auch den von morgen befriedigen. Deswegen, jetzt zurück zu dem Hauptthema, deswegen gehört zu dem Sektor Ausbildung ein Dauerstreit. Es ist richtig das Wesen des Ausbildungssektors, dass es dauernd den Streit gibt, ist er eigentlich zu nah am Bedarf der Wirtschaft dran und deswegen nicht mehr zukunftsorientiert. Für die morgigen und übermorgigen Bedürfnisse der Wirtschaft nicht geeignet, genauso wie der Gedanke, den die Studenten heute ziemlich gegenwärtig forcieren, ist er zu nah an der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und zu weit weg an der staatsbürgerlichen Verantwortung. Denn auch die soll ja rauskommen, dass die jungen Ausgebildeten auch bewusste Träger des Gemeinwesens werden, dass sie auch eintreten für die Demokratie und für die Ordnung und für, dass sie die verantwortlichen Rollen und die Akademiker und die Intellektuellen haben doch alle, man kann doch fast sagen durchgängig Rollen, die haben zu tun mit der Beaufsichtigung der Massen. Ob man Lehrer wird und dann die Kinder wieder zurecht macht für die Gesellschaft, ob man Sozialarbeiter wird und die Flippis beaufsichtigt, ob man Richter wird und darauf aufpasst, ob alle sich ans Recht halten und. Man kann vielleicht auch den einen oder anderen Beruf finden, der jetzt da nicht drauf so leicht drauf zu beziehen ist, sagen wir mal Orchesterdirigent. Aber im Großen und Ganzen sind es doch alles Aufsichtsrollen. Und die sollen natürlich bewusst und verantwortungsbewusst ausgeübt werden. Und deswegen gibt es einen beständigen Streit am Bildungssektor. Ist die Ausbildung zu berufsorientiert oder zu allgemeinbildungsorientiert? Nach der allgemeinbildungsorientierten Seite gibt es ewig die Kritik und dann haben sie Hegel studiert und können nichts, wenn sie in die Fabriken kommen. Und das war jahrzehntelang die Kritik. Und dann haben sie hohe Theorien gelernt und die Industrie sagt, man hat nichts davon. Und übrigens nicht bloß die Industrie, sondern auch die Institutionen der Staatsverwaltung, wo ja dieselben Leute dann auch hin sollen. Dann heißt es, man muss sie näher an den Bedarf orientieren. Das war jetzt ein Jahrzehnt der Bildungsreform. Wir bringen den Studenten eigentlich gar nicht mehr die Wissenschaften bei, sondern Wissenschaft immer nach Maßgabe von Berufsbildern. Ja, und das ist war die interessante Vervielfältigung der Wissenschaft, die in dem Jahrzehnt oder in den 20 Jahren stattgefunden hat, so dass es inzwischen einen Autoprofessor gibt, ja, den Dudenhöfer und also lauter Fächer, so wie quasi ein Professor für, was weiß ich, Ökonomie und Ökologie von Abwassersystemen. So Zeug, ja. Früher hat man gedacht, man studiert Physik oder Chemie und hinterher hat man was gelernt und dann geht man hin und macht Abwasserwirtschaft. Und jetzt lernt man Abwasserwirtschaft. So was meine ich, ja. Diese Vervielfältigung hat es gegeben, jetzt gibt es eine umfassende Orientierung der Ausbildung an Berufsbildern. Jetzt kommt ganz logisch die Kritik auf, ist es nicht viel zu nah am Tagesbedarf der Industrie und der Staatsverwaltungen und ist es nicht deswegen einerseits nicht zukunftsoffen im Sinn von, werden auch die Bedürfnisse der Technologie von morgen bedacht, nicht bloß die von heute. Findet denn eigentlich noch Grundlagenforschung statt und nicht nur industrienützliche Anwendungsforschung? Genauso wie kommt eigentlich auch noch die staatsbürgerliche Verantwortungsschulung zum Zuge und muss man nicht da wieder mehr Gewicht drauflegen? So. Und jetzt ist das die öffentliche Debatte und da mischt sich wieder der Arbeitgeberverband rein und da wird wieder das Beschäftigungsverhalten der jeweiligen Personalbüros beäugt und gesagt, folgen Sie eigentlich dem Bachelor sortieren oder nicht. Und wenn Sie das nicht gut tun, dann merkt man wieder, wie wichtig die Orientierung auf die Wirtschaft ist. Dann kriegt die Uni Unrecht, weil die einstellenden Personalbüros nicht zugreifen. Ja? Das sagt nicht die Uni, richtet euch mal gefälligst nach unserer Bildungssortierung, sondern das sagt die Uni, wenn unsere Bildungssortierung von der Wirtschaft nicht ergriffen wird, dann haben wir verkehrt sortiert. So, und das ist die öffentliche Debatte. Und in der öffentlichen Debatte sind die Studenten ein Teil, ein Beitrag. Und sie ragen um nichts über diese Alternative der zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige, ja, über das zur bürgerlichen Gesellschaft gehörige ewige Dilemma von Berufsorientierung und Distanz zur Berufsorientierung. Die ragen um nichts darüber hinaus. Und dazu wollte ich jetzt bloß sagen, dass sie in der Hinsicht mit beiden ihren Seiten eigentlich bloß funktionale Elemente von dem Laden sind, ist schwach. Besser wäre es, sie würden sich überhaupt über die Natur des Bildungswesens klar werden und dann würden sie so Ideale wie Bildung für jeden, freie Entfaltung der Persönlichkeit durch Bildung, dann würden sie solche Ideale von so einer Institution nicht mehr erwarten. Also insofern habe ich jetzt versucht, deine Einwände aufzugreifen und deutlich zu machen, nein, du hast schon recht. Auch die Seite der staatsbürgerlichen Verantwortung und die Seite dieses über den Tellerrand hinausfliegen, gerade bei den Verantwortungsträgern, den zukünftigen, das gehört zur Ausbildung durchaus dazu. Und das ist ein anerkannter Gesichtspunkt und die Welt wird sich gerade darüber einig, dass man den in der Bologna-Reform zu klein geschrieben hat.